Vor der Länderspielpause und dem Finale in der Nations League gegen Spanien war noch ein Bundesligaspieltag bei den Frauen zu spielen. Der wurde auch fast komplett absolviert. Warum, das erkläre ich euch gleich. Und wir besprechen natürlich alle Partien, wie ihr es gewohnt seid, hier im Rasenfunk mit Mira Gasterstedt und mit Sophia Brauner. Und jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, echt hier zu stehen mit diesem Mädel und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich begrüße hier Sophia Brauner. Sie ist Teil der Crew von Legende verloren und auch auf der Bolz-Tribüne kann man sie lesen. Sophia, wie schön, dass du mal im Rasenfunk bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr hier auf mein Debüt.
Ja, das ist wirklich sehr schön und ihr Debüt schon hinter sich hat Mira Gasterstedt. Mira, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
Hi, ich freue mich sehr auf die Folge.
Und wir haben gleich eine Folge, in der wir über eine Trainerentlassung ist es im engeren Sinne nicht sprechen können. Also man spricht von der einvernehmlichen Trennung. Aber tatsächlich ist es so, dass Theodoros Dedes und die TSG aus Hoffenheim jetzt getrennte Wege gehen. Das Ganze ist passiert, Sophia, nach dem 4:6 im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Und es wird davon gesprochen von Ralf Zwanziger, dem Abteilungsleiter Frauenfußball, dass man die erhoffte Entwicklung in dieser Hinrunde nicht in allen Bereichen wie gewünscht eingestellt hätte, also sie sich nicht eingestellt hätte. Und dabei ginge es nicht nur ausschließlich um sportliche Ergebnisse, sondern um die gesamte Ausrichtung und Zusammenarbeit. Und deshalb trennt man sich. Ist das für dich überraschend gewesen und was sind deine Gedanken zu dieser Trennung?
Ja, für mich war das eine totale Überraschung. Also als ich die Meldung gesehen habe, habe ich auch gedacht, okay, das kommt irgendwie aus dem Nichts. Klar, die letzten Spiele waren für Hoffenheim jetzt nicht so super. Mhm. In Wolfsburg verloren, dann im Pokal rausgeflogen gegen Frankfurt, kann auch mal passieren. Ja, nichtsdestotrotz fand ich es überraschend, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass irgendwie zwischen den Spielerinnen und dem Trainer irgendwie schlechte Stimmung herrschte. Und ja, ich frage mich, wie lange darüber schon nachgedacht wird, weil es sich so anhört in der Begründung, dass es jetzt nicht nur eine Reaktion war auf das Ausscheiden im Pokal. Deswegen würde mich das total interessieren, warum oder wie lange diese Entscheidung eben schon diskutiert wird. Und ja, ich frage mich auch, ob Theodedes vielleicht irgendwie ein bisschen zu progressiv gedacht hatte oder ein bisschen zu viel, zu große Visionen hatte, die dann eben einfach nicht mit sich mit den Ergebnissen dann übereingestimmt haben und dass deswegen diese Entscheidung getroffen wurde.
Also es ist ganz interessant, in der offiziellen Bekanntgabe, Mira, da steht: Im Laufe der vergangenen Monate hat sich gezeigt, dass Verein und Trainer in einigen grundlegenden Fragen zur Ausrichtung sowie zur Herangehensweise im Mädchen- und Frauenfußball unterschiedliche Auffassung verfolgen. Das klingt ja wirklich gar nicht so sehr nach dem, na, wir haben jetzt 4:6 gegen Eintracht Frankfurt verloren und 0:1 beim 1. FC Köln und deswegen wollen wir ihn loswerden.
Ja, also ich habe mir die Pressemitteilung auch nochmal richtig durchgelesen und ich finde, es klingt schon nach diesem typischen Pressesprecher-Sprech, sage ich mal. aber es lässt halt sehr viel Raum zum Interpretieren. Also ich weiß nicht, ob das so gedacht war, weil ich finde, man spekuliert jetzt schon, was da so ein bisschen hinter den Kulissen stattfand. Also ich weiß nicht, ich finde dieses die gesamte Ausrichtung und Zusammenarbeit, das klingt ja wirklich so, als ob es da auch zwischenmenschliche Probleme irgendwie gab oder halt eine ganz andere Zielsetzung. Weil rein sportlich scheint es dann ja nicht gewesen zu sein, obwohl es da, glaube ich, auch andere Ansprüche an die Mannschaft gab. Auch der Zeitpunkt, der hat mich ein bisschen verwundert, dass man es jetzt, also ja, nach dem DFB-Pokal ausmacht, aber vor dem Bayern-Spiel und nicht nach dem Bayern-Spiel eventuell, dann vor der, also in der nationalen Länderspielpause. Deswegen, ja, der Zeitpunkt hat mich auch ein wenig überrascht.
Ich meine, immerhin hat man jetzt die Länderspielpause Zeit. Ich meine, noch mit dazu kommt, dass der Interimstrainer Thomas Jordan ja auch erst im Sommer gekommen ist. Interessant ist aber, also wenn hier so dezidiert vom Mädchen- und Frauenfußball gesprochen wird, dann würde ich rein interpretieren, und ich glaube, weil es drinsteckt, also es geht da wahrscheinlich auch einfach um grundsätzliche Fragen. Und das muss ja dann sowas wie Kadergestaltung, Trainingsgestaltung und so weiter sein. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwelche taktischen Gründe hat, diese Entlassung. Und dann ist es interessant, dass du mit Thomas Jordan jemand hast, der kommt auch aus dem Männerfußball, ist jetzt erst in diesem Sommer dazu gekommen, so wie Dedes ja auch. Der war Co-Trainer bei den Männern von Waldhof Mannheim, bevor er in diese Position reingekommen ist. Und der Zeitpunkt, da gibt es wahrscheinlich keinen guten für, aber es addiert sich halt noch so ein bisschen Verwunderung dazu, weil ja die TSG aus Hoffenheim ihm auch einiges möglich gemacht hat. Also er macht ja gerade den Fußballlehrer, zusammen übrigens mit unter anderem Nico Arnautis. Der Lehrgang, der wäre jetzt dann abgeschlossen im Dezember. Der kostet so 23.000 Euro um den Dreh rum. Ich gehe mal davon aus, dass das Hoffenheim für ihn bezahlt haben wird. Aber das macht es nochmal deutlicher, wie ja auch schwer letztlich dieser Schritt dann auch gewesen sein muss, weil das ist ja dann sunken cost, also die werden sie nicht mehr wiederbekommen, dieses Geld. Und gleichzeitig zeigt es, finde ich, auch ein Problem, was die Liga hat. Also ich verstehe, dass man diesen Zwang zum Fußballlehrer, dass man den etablieren wollte, dass eben nur noch Trainer, die diese Ausbildung haben, an der Seitenlinie stehen dürfen und Trainerinnen natürlich, weil man davon ausgeht, in der ganzen Selbstherrlichkeit auch des DFB, dass das die einzig wahre Trainerlizenz ist und dass man dann natürlich auch ein gewisses Grad der Professionalisierung hat. Und das stimmt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir mit der SGS Essen einen Fall, wo eine Trainerin, die offenbar gute Arbeit macht, aber deswegen nicht langfristig diese Position wird innehaben können. Und bei Hoffenheim ist es jetzt eigentlich ähnlich, dass man sehr viel investiert hat, um diesen Fußballlehrer Lehrgang bezahlen zu können für Theodoros Dedes, und jetzt muss man einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin suchen, und die muss aber dann ja auch möglichst über diese Lizenz verfügen. Gleichzeitig macht es das noch schwieriger, Frauen zu finden, weil die eben auch so schlecht Plätze bekommen in diesem Jahrgang. Also ich könnte jetzt ewig drüber weiterreden, aber ich finde das interessant, weil an der Stelle, ich glaube an dieser Theodoros Dedes Entlassung, da steckt was Strukturelles dahinter. Ich glaube sowohl bei den Gründen und auch der ganze Kontext hat was Strukturelles, und deswegen würde es mich so sehr interessieren, was da war. Ich weiß nicht, ob ihr da Gedanken zu habt, Sophia, du nickst.
Ja, ich habe eigentlich vor allem genickt zu dem Punkt, dass es schwer ist für Frauen, diesen Lehrgang zu belegen aus diversen Gründen. Aber ja, ich denke auch, dass es vielleicht ja irgendwann noch rauskommt. Bisher haben sie sich außerhalb dieser Pressemitteilung ja noch nicht dazu geäußert, was ja eigentlich auch ein gutes Zeichen ist. Aber ja, würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Also ich meine, ich habe schon gesagt, Dedes nach Essen, wer weiß. aber das wäre jetzt irgendwie auch vielleicht nicht das richtige Signal nach diesem Wochenende. Mal sehen.
Ja, es täte einem für Jessica Wissmann so leid. Und das ist ja das ganze Dilemma, total. Mira.
Ja, total. Und ich glaube auch, dass diesen Lehrgang, dass der auch wirklich sehr aufwendig ist und auch sehr zeitintensiv, auch parallel. Und ich weiß nicht, ob sie sich da dann auch ein wenig verzockt haben, dass man da schon auch als Trainer oder Trainerin dann halt sehr viel Zeit rein investieren muss, die dann eben vielleicht auf der anderen Seite für die Mannschaft irgendwie dann wieder fehlt. Aber du hast schon angesprochen, also wenn man so viel Geld investiert, ich glaube, das wird am Ende des Jahres nochmal diskutiert werden, inwiefern die Entscheidung dann auch richtig war.
Ja, also letztlich bedeutet das, wenn du diesen Lehrgang machst, dass du vor allem Montag, Dienstag und Mittwoch in der Sportschule Henf ist es, glaube ich, immer noch vor Ort sein musst. Du lernst in Modulen, und in der Regel kehren die Trainer dann am Donnerstag zu ihrem Team zurück, können dann den Spieltag coachen, und dann geht's am Montag wieder weiter zurück zum Lehrgang. Begleitend natürlich nicht nur zum Spielbetrieb, sondern du musst eben auch deine verschiedenen Module lernen, verschiedene Praxisübungen und so weiter und Tests absolvieren. Also das ist schon anspruchsvoll. Sandro Wagner ist, glaube ich, im selben Lehrgang gerade auch noch mit Theodoros Dedes. Da haben schon einige von berichtet, dass es schwierig ist. Und gerade bei Nico Arnautis frage ich mich ehrlich gesagt, wie das mit der Doppelbelastung dann eigentlich ging, weil er ja auch Spiele unter der Woche hatte. Aber wir haben ihn ja immer an der Seitenlinie gesehen, da wird es dann Ausnahmen geben. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass du ein gutes Co-TrainerInnen-Team hast, das dann arbeitet. Das könnte natürlich vielleicht auch die Entscheidung ein bisschen leichter gemacht haben, denn ohne dass ich jetzt am Trainingsplatz von Hoffenheim stand, gehe ich davon aus, dass Thomas Jordan und eben das Team, dass die öfter alleine auch Übungen geleitet haben müssen, weil eben Dedes nicht vor Ort war. Vielleicht hat das dann auch noch dazu geführt, dass man gesehen hat, naja, die können das und die haben schon eine Bindung zum Team und wissen, wie das alles funktioniert, und dann geht so ein Schritt vielleicht nochmal ein bisschen leichter. Aber gut, dann wollen wir nicht weiter spekulieren. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Fall. Es ist auch interessant, dass es nicht so wirklich große Wellen schlägt, außerhalb der Blase des Fußballs der Frauen, aber das ist dann eben auch eine Realität, so wie mein Nachbar hier gerade anfängt zu bohren. Ich weiß nicht, wie gut man das hören kann, aber ich entschuldige mich dafür, ich kann es nicht verändern. Wir wollen blicken auf den Spieltag und dazu muss man gleich sagen, wir werden jetzt nur über 6 Spiele sprechen und nicht über 7. Woran liegt das? Das liegt an Terminen und Stadionproblemen. Eintracht Frankfurt hätte noch beim 1. FC Nürnberg ein Spiel gehabt, das zu diesem Spieltag gehört, aber jetzt erst im Dezember ausgeführt wird. Der Grund dafür, die Eintracht hat ja noch gegen PSV Eindhoven gespielt, im Europapokal, hätte deshalb an einem späteren Tag am Wochenende spielen müssen. Da hatten allerdings die Männer jetzt schon ein Heimspiel und wir wissen, die Männer gehen natürlich immer vor, das ist klar. Und am Montag gibt es kein Spiel wegen der Länderspielpause, die es jetzt dann gibt. Deswegen wurde dieses Spiel in den Dezember geschoben, am 10. Dezember wird es stattfinden. Ist nicht ganz ideal für alle Beteiligten, aber man weiß jetzt auch nicht selber, nicht hätte man jetzt auch nicht sagen können, wie man das hätte lösen können. Nur deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir nur 6 Spiele, die haben wir natürlich wieder untereinander aufgeteilt und wir wollen dann auch mal beginnen mit dem Blick nach Hoffenheim, nachdem wir jetzt schon quasi mit Hoffenheim hier reingestartet sind. Der Gegner war der FC Bayern. Was hat sich Thomas Jordan überlegt? Eine Fünferkette mit Franziska Harsch in der Mitte und das lief auch sehr, sehr gut an für die TSG. Man hat nichts zugelassen und auf der Gegenseite sogar ein Tor erzielt, nachdem Alara am Porter im Strafraum zu Fall bringt. Sie dachte, sie wäre die letzte Frau, hatte wohl Vanessa Gill nicht gesehen, die hätte da nämlich eigentlich noch helfen können. Klarer Strafstoß und den verwandelt am Porter dann auch zum 1:0 für die Außenseiterinnen. Allerdings geht es dann relativ schnell dann schon in die andere Richtung. Schon in der 30. Minute trifft Tanikawa auf Stanway, die Tanikawa legt auf Stanway, Entschuldigung, und die trifft zum 1:1. Es tut mir leid, dieses Bohren ist gerade schwierig für mich. Ich hoffe, es ist nicht so laut zu hören für euch. Für mich ist es gerade sehr laut. Was dann sehr wichtig wurde für dieses Spiel nach dem 1:1 war vor allem die 44. Minute, in der geht Damjanovic an Kaut vorbei und wird von ihr gefoult und sieht dafür eine zwar nicht unberechtigte, aber dann im Zustandekommen schon harte zweite gelbe Karte. Das prägt natürlich dieses Spiel. Ab jetzt spielt Bayern in Überzahl und das sieht man dann auch dem weiteren Spielverlauf an. Am Ende wird es ein 5:1 und ohne jetzt nochmal auf jedes Tor einzugehen, nenne ich euch einfach nur die Torschützinnen. 49. Minute Alara, 56. Tanikawa, 74. nochmal Tanikawa und Ariana Caruso kann dann in der 80. das 5:1 erzielen. Und dann, Mira, ist dieses Spiel vorbei, in dem ja Dick sogar noch mehr Gegentreffer verhindert hat. Also irgendwann waren die Bayern richtig im Rollen. Aber es ist irgendwie schwierig, Erkenntnisse draus zu ziehen, oder? Durch diese lange Unterzahl von Hoffenheim. Wie geht's dir damit?
Ja, also ich muss sagen, ich finde auch immer Spiele mit gelb-roten oder roten Karten, frühen Platzverweisen immer schwierig zu analysieren. Ich finde, man kann ja bis zur gelb-roten Karte ein wenig schauen. Und da fand ich den Beginn von der TSG Hoffenheim echt gut. Also sie sind ganz gut ins Spiel gekommen, sind dann ja auch in Führung gegangen. Und ich fand auch, dass Harsch ja hinten ein bisschen tiefer stand. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Das hat es ein bisschen stabilisiert. Ich meine, bei den Bayern war es auch so, dass viel rotiert wurde. Die mussten sich, glaube ich, auch erstmal ein bisschen finden. Aber sind eigentlich dann nur durch das 1:1, was dann ja auch so ein bisschen, fand ich, schon aus dem Nichts kam. Also sie waren dominant, aber hatten jetzt nicht die klaren Torchancen. Deswegen hatte ich das Gefühl, dass es für Hoffenheim schon blöd gelaufen ist, sagen wir mal so, weil sie bis zu der zum Platzverweis echt ganz gut drin waren.
Ja, und man muss auch sagen, diese Fünferkette, die hat wirklich gut funktioniert. Also vor allem, weil eine der Stärke der aktuellen Bayern unter Barkala ist ja die einlaufenden Spielerinnen aus dem Halbraum. Also sie entscheiden sich immer relativ früh eigentlich für einen Flügel, über den sie spielen. Das wurde dann später im Spiel dann besser. Da haben sie dann, aber da stand halt auch dann Hoffenheim sehr tief. Aber du hast eben immer wieder Spielerinnen, Alara auf der einen Seite, Caruso, die ja so eher eine Achterin, Zehnerin spielt als Sechs aktuell. Und nicht zuletzt dann auch Tanikawa, die einfach wie so ein glitschiger Aal nicht zu packen ist für dich. Die ist irgendwie immer überall und eben ganz oft im Halbraum. Und in der Vergangenheit haben Gegnerin schon manchmal Probleme mitbekommen, dann diese Spielerinnen aufzunehmen, weil du musst dich immer entscheiden, gehe ich mit und damit mache ich einen Raum auf oder bleibe ich auf meiner Position und hoffe, dass hinter mir jemand reagiert. Das finde ich hat sehr gut funktioniert. Plus ich finde, dass sie einfach stabil in den Zweikämpfen waren. Und wenn man nach Unterschieden zur Dedes-Zeit suchen wollen würde, dann würde ich nur so einen ganz kleinen ausmachen. Und das war, also man hat von Beginn an manchen Abstoß auch mal lang ausgespielt. Es war jetzt nicht alles, wir spielen uns durch den Druck raus, sondern wir versuchen uns so auch mal so Ruhephasen zu erspielen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, bis eben dann Bayern ins Rollen gekommen ist. Und lustigerweise hat es ja auch in Unterzahl einmal nochmal gut funktioniert. Also direkt nach dem 2:1 gibt es die große Chance aufs 2:2. Und ich will jetzt nicht sagen, wenn der Schuss drin gewesen wäre von Jansens, die dann einfach allein vor Mamutovic war, wahrscheinlich hätte Bayern dann trotzdem noch weitere Tore gemacht. Aber das war, ich glaube, auch auf Seite der Münchnerin schon interessant zu sehen, dass sie da in der Restverteidigung noch anfällig waren und zeigt, dass Hoffenheim, obwohl das Ergebnis so deutlich ist, definitiv kein schlechtes Spiel gemacht hat. Und trotzdem muss man aber halt auch sagen, bei 21:4 Schüssen, 68% Ballbesitz und am Ende ja 5 Toren von Bayern, waren die halt einfach in dem Spiel auch tatsächlich dann vielleicht wirklich diese 4 Tore besser, weil irgendwann dann von Hoffenheim gar nichts mehr kam. Da standen sie sehr tief hinten drin. Wie hat dir da die Art und Weise gefallen, wie Bayern dann gespielt hat, vor allem in der zweiten Hälfte?
Also ich finde, Bayern kann sich immer ganz gut in so einen Flow einfach spielen. Also man sieht es dann, dass sie dann irgendwann so das eigene Selbstverständnis wiedergefunden haben und dann ja auch einfach ja ganz viel Engpässe gespielt haben und total schnell einfach. Also man hat auch einfach gemerkt, dass sie schon diese Mentalität mittlerweile haben mit diesen Rückständen, weil es waren ja jetzt, ich weiß gar nicht, das 4. oder 5. Spiel, wo sie in Rückstand geraten sind jetzt, dass sie das einfach auch irgendwie wissen, dass sie das können. Und ja, also ich finde auch, ja, Georgia Stanway zum Beispiel einfach immer von ihrer Mentalität her oder wie sie dann einfach in die Zweikämpfe geht, immer sehr wichtig für die Bayern und das war auch in dem Spiel wieder so. Und dann, ja, finde ich, hat Alara dieses Foulspiel von ganz am Anfang ganz gut verkraftet. Da hatte ich auch ein bisschen Sorge. Mal schauen, weil es war wirklich ein sehr dummes Foul einfach. Ja, hat sich dann auch mit dem Tor belohnt. Also die haben mir echt ganz gut gefallen dann hinten raus vor allem. Oder diese eine Drangphase. Ich glaube, es gab eine, ich glaube, es war irgendwie 63. bis 65. Minute, wo sie, glaube ich, 3 Chancen im Minutentakt hatten. Also es hätte wirklich noch höher ausgehen können. Ja.
Also da hat auf jeden Fall Laura Dick einige Paraden ausgefahren. 9 waren es am Ende, die sie hatte in diesem Spiel. Die hat dann noch einen höheren Rückstand verhindert. Ja, ich fand das schon interessant, dass es bei den Bayern jetzt aktuell so ist. Also sie haben ja unter der Woche gegen PSG gespielt und wir haben es auch noch nicht jetzt hier angesprochen, müssen es jetzt auch hier nicht analysieren, aber eins der Spiele, wo sie auch in Rückstand geraten sind, das war eben zu Hause gegen Arsenal. Das haben sie noch gedreht zum 3:2. Und was ich interessant finde, ist, dass man nicht nur eine Rotation sieht, zum Teil ja auch ausfallbedingt, also Lea Schüller, die ja auch jetzt dann nicht teilnehmen kann an den Länderspielen, zum Beispiel stand nicht zur Verfügung, dass man nicht nur Rotation sieht, sondern schon auch taktische Anpassungen. Also in dem Spiel zum Beispiel war es Caruso, die ganz oft die Breite gehalten hat und Franziska Kett war eingerückt, was interessant ist, weil auf der anderen Seite ist es eigentlich genau andersrum, da hält eher Clara Bühl die Breite und wird dann hinterlaufen, aber eher, wenn sie nach innen zieht. Und solche kleinen Details kann man jetzt sehen. Ich bilde mir ein, dass es ein bisschen mehr geworden ist in den letzten Spielen. Vielleicht, weil sich Team und Trainer gefunden haben, vielleicht auch, weil man in diesem Flow drin ist. Also ich glaube, gerade dieses Arsenal-Spiel hat da wahrscheinlich schon viel bedeutet, auch für den Umgang mit Rückständen, so wie in diesem Spiel ja auch. Auch ganz interessant, dass man immer gegen Hoffenheim in Rückstand gerät, aber das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Und dann hast du die Dirigentin Stanway, die auch wirklich in jeder Phase eigentlich den Ball am Fuß haben will und dann auch wirklich die Spielerin manchmal verschiebt, hat man fast schon den Eindruck. Und als sie dann angefangen haben, nicht mehr nur in den Fuß zu spielen, sondern auch mal in den Raum hinter der Kette zu spielen, dann hast du gesehen, das ist dann eigentlich auch nicht mehr zu verteidigen. Also das 3:1 war es ja, glaube ich, in dem dann Tanikawa ein Pass von Stanway bekommt. Da wissen Stanway und Tanikawa einfach schon eine halbe Sekunde, bevor sie es tun, beide genau, was sie jetzt machen werden. Und wie willst du das dann verteidigen? Bei einer Ballbehandlung, die Tanikawa auch noch hat, also der verspringt ja der Ball auch in der Regel nicht. Und da kann man dann auch Hoffenheim kaum Vorwurf machen, weil in einem perfekten Spiel kannst du sowas auch verteidigen. Aber zu 10 an einem kalten Sonntagnachmittag ist es dann vielleicht auch tatsächlich schwierig, muss man sagen. Also
total. Und ich finde, man hat auch die Kadertiefe einfach irgendwie nochmal sehr gesehen, weil ich fand, von Bühl zum Beispiel war das jetzt eher mal ein schwächeres Spiel im Vergleich so zu auch vor allem jetzt ihren Champions-League-Auftritten zum Beispiel. Aber zum Beispiel auch eine Dahlmann, die dann reinkommt und dann wieder noch eine Chance hat. Also ich finde, man merkt, dass das Team schon an sich gefestigt ist und sie einfach immer ja jegliche Rotation irgendwie durchführen können, ohne da unbedingt einen Qualitätsverlust zu haben.
Ganz wichtiger Punkt. Ich habe mir das mal angeguckt im Vergleich zum HSV und Union. Also über das Spiel werden wir später sprechen, aber ich meine, wir alle haben die Verletzungssorgen von denen mitbekommen, gerade von Union, aber die haben eben zum Beispiel nur zweimal gewechselt gegen den HSV. Und da habe ich drüber nachgedacht, ob diese 5 Wechsel in der Bundesliga der Frauen vielleicht noch viel eher ein Vorteil sind für die großen Teams, für die finanzstärkeren Teams, als in der Bundesliga der Männer, wo man einen Effekt eigentlich nicht so wirklich wahrnehmen kann. Und tatsächlich ist es so, wenn du dir anguckst, wer bei den Bayern jetzt schon 10 Spiele gemacht hat und oft auf dem Feld stand, dann ist es eben eine Liste von 12, 13 Spielerinnen, die einfach in fast jedem Spiel zum Einsatz kamen. Und dies bei Union zum Beispiel ist natürlich auch der Extremfall, ist mir klar, viel, viel kürzer. Bei Hoffenheim übrigens auch, wobei die natürlich auch jetzt nicht so viel Spielminuten hatten, weil die internationalen Spiele hier fehlen. Aber ja, das kann man definitiv sagen, wenn du eine Linda Daimann noch bringen kannst, dann wird's schwierig. Padilla Bidas ist dann noch gekommen, bereitet ja letztlich das 5:1 mit ihrem Schuss vor. Barbara Dunst kommt, Caro Simon macht ihr 250. Spiel, also es war schwierig.
Ja, und ich glaube, eine Harder haben sie komplett rausgelassen zum Beispiel, also das auch noch dann,
Muss man wollen und können. Aber beides war möglich für den FC Bayern. Und damit war auch klar, egal wie Wolfsburg gegen Leipzig spielt, und das war ja schon abgeschlossen, dass Bayern weiter mit 6 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze bleiben würde. 40:4 Tore sind es jetzt. Jetzt geht's erstmal dann in die beiden Spiele gegen Spanien für die deutschen Spielerinnen, die nominiert sind in Reihen des FC Bayern. Und danach geht's aber interessant weiter mit 2 spannenden Auswärtsspielen. Einmal bei Eintracht Frankfurt, die aus ganz eigenen Gründen natürlich da auch ein bisschen Druck auf diesem Spiel haben. Und dann wird man auswärts bei Atletico spielen, die auch gar keine so schlechte Saison aktuell spielen. Ich glaube, da kann man auch drauf gespannt sein. Jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten. Entschuldigung, jetzt habe ich Hoffenheim vergessen. Das ist Hoffenheim auf Rang 7 mit 16 Punkten und Hoffenheim wiederum wird ja eventuell dann schon mit neuer Trainerin oder neuem Trainer gegen Union zu Hause spielen. Das wird das erste Spiel nach der Länderspielpause. Dieses Born, es hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Du wolltest noch was sagen, Mira?
Ja, vielleicht da nochmal. Ich glaube, das Beste, was Hoffenheim aus dieser Partie irgendwie mitnehmen kann, ist, dass einfach Cerci und Kessler wieder da sind. Ich glaube, die sind beide einfach sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das nächste Spiel wird jetzt einfach so ein bisschen dieser Maß, oder daran kann man dann erst irgendwie schauen, inwiefern ja da jetzt eine Steigerung passiert.
Ja, und ehrlicherweise, da habe ich aber auch drüber nachgedacht bei der Entlassung von Dedes, wenn es mit den Ergebnissen zusammengehangen hätte jetzt die letzten, dann ist es halt auch ein bisschen ungerecht. Also ein Hoffenheim mit Cerci und Kössler ist halt ein anderes als ohne die beiden. Und ja, auch wenn Cerci zwischendurch mal Linksverteidigerin spielen musste in der Fünferkette, das war interessant, hat man gesehen, war dann wieder besser, als sie ein bisschen weiter vorne spielen durfte, als sie da nochmal gewechselt haben. Aber die beiden haben schon nochmal eine eigene Qualität. Und eine eigene Qualität, die haben auch Linus Bernstein und Alexandra Popp. Beide konnten allerdings nicht spielen im Auswärtsspiel bei RB Leipzig. Wolfsburg unter der Woche in beeindruckender Art und Weise mit 5:2 zu Hause gegen Manchester United gewonnen und auch im DFB-Pokal ist man weitergekommen gegen den SC Freiburg. Und jetzt stand eben dieses Auswärtsspiel bei Leipzig an und es begann eigentlich ganz wunderbar für Wolfsburg, denn in der 14. Minute kann schon Cora Sikay nach einer herausgefausteten Ecke Volley zum 1:0 treffen und in der 27. Minute gibt's einen Fehlpass oder ein Missverständnis zwischen Elisa Baum und Norheim und Kesha Bussi sammelt den Ball auf und trifft wunderbar ins rechte Eck zum 2:0. Allerdings zeigt sich, Leipzig ist in diesem Spiel kein Gegner, der sich einfach so auf den Boden wirft und alles über sich ergehen lässt. Die Leipzigerinnen, sie spielen mit und in der 42. Minute fällt auch der Anschlusstreffer. Dudek verlagert auf Boboy, die nimmt den Ball an und trifft zum 2:1. Sie war komplett frei hinter der Kette, auch deswegen hatte sie überhaupt die Zeit für diese Ballannahme. Und dann beginnt eine sehr interessante zweite Hälfte. in der Wolfsburg tatsächlich in der 49. Minute einen Schuss hat und dann ganz, ganz, ganz lange nicht mehr. Und vor allem Lisa Baum ist es, die mit mehreren Freistößen Chancen hat auf das 2:2. Allerdings, sie verwandelt diese Chancen nicht. Und dann ist es der zweite Schuss der zweiten Hälfte von Svenja Huth, der auch noch so abgefälscht wird, dass er absolut nicht haltbar ist, der dann zum 3:1 trifft und damit dann dieses Spiel auch beendet. Damit ist es dann durch. Das heißt, Sophia, wir haben aus Leipziger Sicht mal wieder ein Spiel, in dem man eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hat und in dem die Gegnerinnen gewinnen. Also die haben gerade ein bisschen das Pech auf ihrer Seite.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast eben gesagt, Leipzig hat sich nicht auf den Boden geworfen. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie es am Anfang schon gemacht haben oder erstmal auch vom Boden aufstehen mussten, weil Wolfsburg super früh gepresst hat. Man kennt ja den Spielaufbau von Leipzig, dass da auch mal was zu holen ist. Über beide Seiten ist Wolfsburg mit viel Tempo gekommen und am Anfang hatte ich das Gefühl, hatte Leipzig da irgendwie gar nichts auszusetzen. Also die haben sich zwar hin und wieder auch mal den Ball erobert in der eigenen Hälfte, aber konnten dann aus diesen Balleroberungen einfach total wenig machen. Und als es dann 2:0 stand, auch nach Fehlern kann man ja eigentlich sagen, auf jeden Fall bei dem zweiten Tor. Beim ersten Tor ist es auch nicht ideal, auch wenn Herzog da schon sehr viel Power hinter dem Wegfausten hat. Aber da steht Zikai natürlich dann auch komplett unbewacht und kann den reinzimmern. Da dachte ich schon erst, okay, was passiert jetzt? Oder fallen jetzt hier noch mehr Tore? Wird noch mal was für die Tordifferenz getan auf Wolfsburger Seite? Aber ja, Leipzig hat sich auf jeden Fall zurückgekämpft ins Spiel und zeigt vor allem in der zweiten Hälfte, wie du es gerade schon gesagt hast, einfach ein ganz anderes Gesicht und drängt eigentlich eher ihr Spiel den Wolfsburgerinnen auf, wo dann irgendwie nicht mal eine eingewechselte Minge ein bisschen Stabilität reinbringen kann. Also ja, das war ein interessantes Spiel, das, ich finde, nochmal eine Wendung genommen hat. Ich dachte nach dem 2:0, okay, jetzt könnte es auch so gehen, dass Wolfsburg noch mehr Tore reinmacht, wenn sie sich warm schießen. Aber ja, vielleicht waren dann doch schon zu viele Spiele und Kilometer in den Beinen. Bei den Wolfsburgerinnen.
Ja, ich meine, das kommt natürlich mit dazu. Also sie haben eine besondere Spielbelastung und eben, wie gesagt, also Pop und Bernstein fehlen, dass da ein bisschen offensive Wucht fehlt, das ist schon klar. Aber ich fand schon interessant, wie allumfassend die Probleme von Wolfsburg dann vor allem in der zweiten Hälfte waren. Also Leipzig war sehr gut im Pressing, hat immer wieder Hochbälle gewonnen und daraus sich Chancen erarbeiten können. Leipzig war aber dann auch gut im Spielaufbau. Also das, was ich auch manchmal schon kritisiert habe, dass sie eben wirklich immer versuchen, sich durchzuspielen, das hat in diesem Spiel sehr gut funktioniert und auch schon in den schwächeren Phasen in der ersten Hälfte. Sie haben es immer wieder geschafft, Marie Müller im Aufbau zu finden, die dann wahnsinnig viel Platz hatte auf ihrem Flügel. Und sie haben es auch immer wieder geschafft, hinter die Kette von Wolfsburg zu kommen. Und selbst als Wolfsburg dann im tiefen Block stand, in der Phase, wo man vielleicht wirklich sagt, na gut, da haben sie ein bisschen durchgeschnauft oder konnten sich nicht so gut befreien, gab es ja dann zweimal diese Freistoßsituation aus wirklich gefährlicher Position, auch so ganz Wolfsburg untypisch, da in solchen Situationen das Foul zu verursachen und den Gegnerinnen so eine Freistoßsituation hinzulegen. Also ich muss sagen, ich habe wirklich einige Spiele und einiges an Leipzig kritisch gesehen in dieser Saison. Das ist jetzt aber zum dritten Mal in dieser Saison schon, dass sie gegen einen Gegner verlieren, der einen Expected Goals-Wert von 0,4 erspielt hat, während Leipzig einen höheren hat. Sie haben schon gegen Werder unglücklich verloren, sie haben gegen den HSV sehr unglücklich verloren, eben allein statistisch gesehen. Und jetzt zum dritten Mal, also ich muss sagen, in dem Spiel hat mir Leipzig wirklich gut gefallen. Und ich bin gespannt, ob sie daran auch anknüpfen können, weil da waren viele gute Elemente drin.
Ja, da stimme ich dir total zu. Und ich finde auch, dass sie es gut geschafft haben, mit einfachen und nicht so kraftkostenden Aktionen, wie du gerade gesagt hast, Wolfsburg da zu überspielen. Mit einem klugen Pass hatte da Baum, ich glaube auch Boboy mal, echt immer viel Wiese vor sich. Und das finde ich ist bei Wolfsburg generell eine Schwachstelle. Also es passiert jetzt nicht immer so, aber schon in der Champions League Rolfe machten wirklich einfaches Tor, also die wird komplett da allein gelassen oder auch das Tor, was Freiburg im Pokal erzielt hat, Sophie Nachtigall war das, glaube ich, einfach ein einfacher Spielzug und ich finde letztendlich ist das der Anschlusstreffer von Leipzig auch so ein relativ simpler Spielzug, mit dem auf einmal die Abwehr ausgehebelt ist von Wolfsburg und ja, ich frage mich, ob das auch da einfach nicht nur an der Körpermüdigkeit, sondern auch an einfach der Kopfmüdigkeit liegt. Also auch, wie du sagst, die zwei Freistöße, die Leipzig rausspielt, sind auch mit eigentlich unnötigen Fouls verbunden. Also ja, Leipzig hätte da sich auf jeden Fall mehr holen können. Ich hatte auch das Gefühl, die waren bissiger und haben es mehr gewollt. Und ich hatte mir gedacht, dass so gerade zum Ende hin, man hat einfach gemerkt, Wolfsburg hat eigentlich mehr zu verlieren, wenn sie da jetzt nur mit einem Punkt rausgehen. Und für Leipzig, klar, 3 Punkte sind immer besser, aber der eine Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Und dadurch haben sie für mich gerade in der zweiten Hälfte einfach viel befreiter aufgespielt, während Wolfsburg fast so ein bisschen mit schlotternden Knien da teilweise so auf dem Spielfeld in den Seilen hing. Ist jetzt ein bisschen sehr harsch, aber ja.
Ja, ein bisschen fühlt es sich so an. Und meine Marlene-Marie-Schwäche hat schon wieder geschlagen. Es tut mir leid, ich meine natürlich Marlene Müller. Jetzt ist Marie Müller schon rausgewechselt aus der Bundesliga, dass ich diesen Fehler nicht mehr mache. Es tut mir total leid. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal aus meinem Hirn rausbekomme. Aber ich habe es mir hier auch einmal falsch notiert und einmal richtig und ich habe aus der falschen Notiz abgelesen. Eine andere Notiz, die ich noch hatte, war, dass Levels auch durchaus einige Probleme hatte, musste ja dann auch verletzt raus. Da gab es auch die leicht kuriose Szene, dass Wolfsburg da in Unterzahl dann erstmal weiterspielen musste, weil man es nicht geschafft hat, diesen Wechsel schnell genug zu realisieren. Aber andererseits finde ich, gerade bei diesen Temperaturen muss man schon auch gut aufgewärmt sein, um das zu machen. Deswegen wollen wir es jetzt mal nicht groß machen. Wie blickst du denn auf die offensive Harmlosigkeit von Wolfsburg? Also positiv gesehen, man hat mit Svenja Huth ja noch eine, die immer will und die dann auch was erzeugen kann aus diesem Willen heraus. Negativ gesehen waren es halt wirklich sehr wenige Abschlüsse. Also ich habe es ja gesagt, zwischen der 49. und der 84. gar keine in der zweiten Hälfte.
Ja, also man merkt auf jeden Fall die Abwesenheit von Pop und Behrenstein, wie du am Anfang schon gesagt hast. Ich meine, die haben auch mal schlechte Spiele, aber das sind einfach auch Präsenzen auf dem Platz, die gestern gefehlt haben. Ne Endemann kommt nach einer Verletzung wieder und muss sich auch erstmal wieder einspielen. Das ist auch verständlich. Aber wenn ich jetzt gerade daran denke, an das Bayern-Spiel, also wie viele Torchancen die kreieren, wie kreativ und variabel die da sind, da kann Wolfsburg einfach nicht mithalten. Und das Tor, was sie schlussendlich erzielen, ist auch ein Kacktor, wenn ich das so sagen darf. Also irgendwie, ne, ich musste ein bisschen denken, so an Katrin Berger hätte den vielleicht gehabt, so, ne, weil es auch mit dem Kopf von einer anderen Spielerin kam, aber von der Mitspielerin kam, aber also das ist eigentlich, also ja, bezeichnet, dass der Ball dann auch noch so ins Tor kommt. Klar, von Huth hast du gesagt, die dann da wieder ein bisschen Stabilität reinbringt. Aber ja, also da, ich denke schon, dass es an den zwei Spielerinnen liegt, die da gefehlt haben. Aber man hat ja auch in der ersten Hälfte gesehen, dass die anderen Offensivspielerinnen mit Zikai, Büssi, die sie da haben, auch eigentlich Potenzial haben. Und ich finde, Büssi gefällt mir jetzt auch so, man merkt richtig, dass sie eine Entwicklung hinlegt. Also in den ersten Spielen von Wolfsburg ist sie immer so in den letzten 10, 5 Minuten, glaube ich, reingekommen und hat dann auch oft schnell irgendwie Fouls gezogen und war so ein bisschen, also Fouls verursacht und hat, fand ich ein bisschen unsicher teilweise gespielt, aber man hat gemerkt, die will jetzt richtig sich beweisen und jetzt hat sie mehr Spielminuten, spielt von Anfang an und bringt dadurch, finde ich, hat auch ein bisschen eine Ruhe für sich selber so ein bisschen mehr. Ist natürlich eine total quirlige Spielerin. Aber ja, ich finde, da merkt man dann doch, dass sie eben noch nicht so 100% vielleicht in der Mannschaft angekommen ist und dadurch das wackelnde Gerüst von Wolfsburg auch nicht immer ganz stabilisiert.
Ja, es ist auch, glaube ich, für die Offensiven schwierig, weil es fehlt so die Strippenzieherin im Mittelfeld. Also wer gibt dem Wolfsburger Spiel Struktur? Wenn der Ball ganz vorne ist, dann ist es Svenja Huth, also jetzt in diesem Spiel, wo die anderen gefehlt haben. Und wenn der Ball ganz hinten ist, dann ist es eigentlich Janina Minge oder Camilla Köver. Wobei man auch sagen muss, die hat jetzt vielleicht auch nicht ihren besten Tag, aber im Mittelfeld, da haben sie schon Spielerinnen, die können den Ball tragen, Lena Lattwein zum Beispiel, Pedamors, die auch super ist da drin, quasi mit so Dribblings den Raum zu überbrücken, aber wenn ich jetzt den direkten Vergleich mache, ist ein bisschen ungerecht, aber mit Georgia Stanway, die eben wirklich jeden Ball fordert, immer genau weiß, wann spiele ich jetzt nochmal hinten rum, wann drehe ich aber auch auf und spiele es mal progressiv nach vorne. Wenn du so eine Spielerin bei Wolfsburg in so einem Spiel auf dem Feld hast, dann kann sich Leipzig gewisse Angriffe auch gar nicht erlauben, weil irgendwann hat Leipzig sehr, sehr riskant gespielt. Es standen in der Restverteidigung hinten 2-2. Das wäre dann nicht möglich gewesen, weil sich dann Wolfsburg mal befreit hätte. Aber auf der anderen Seite, finde ich, darf man auch über den Fakt nicht hinweggehen, dass sie einfach wahnsinnig viele Spiele machen, sehr viele Minuten machen. Und da muss es dann auch mal in Ordnung sein, wenn man einen Sieg einfach nur holt. So hat es ja Stefan Leitl nach dem Spiel im Grunde eigentlich auch gesagt. Und weil du Ann-Kathrin Berger angesprochen hast, herzlichen Glückwunsch, Gewinn des Meistertitels mit Gotham SC in der NWSL als erstes Team, das von Platz 8 aus in die Playoffs gestartet ist und dann bis ins Finale durchgegangen und dagegen die klaren Favoritinnen Washington Spirit gewonnen, die auch wirklich gar nichts zustande gebracht haben offensiv. Also ich konnte es nicht sehen, war mir zu spät, bin ich ganz ehrlich, aber allein die Statistiken waren da schon sehr beeindruckend. Also die reist mit einem guten Gefühl jetzt dann zu den Länderspielen und das können ja alle Wolfsburgerinnen auch, denn die haben jetzt zwar weiter die 6 Punkte Rückstand auf den FC Bayern, aber es sind aktuell schon 5 Punkte Vorsprung auf Rang 3, muss man eine kleine Klammer dran machen, weil Eintracht Frankfurt noch bis auf 3 Punkte herandrücken konnte, aber trotzdem war das, glaube ich, gerade weil es ein unangenehmes Spiel war, ein wichtiger Sieg für Wolfsburg. Es wird dann nach der Länderspielpause weitergehen, zu Hause gegen den SC Freiburg und dann auswärts bei Real Madrid. Und für Leipzig, bei dem das Zustandekommen unglücklich ist, aber die Leistung wahrscheinlich etwas, auf das man aufbauen kann, bedeutet jetzt diese Niederlage, dass man auf Rang 9 verbleibt mit 13 Punkten. Man hat 8 Punkte Vorsprung auf die SGS Essen, also da muss man sich wahrscheinlich keine Sorgen machen. Es geht dann nach der Länderspielpause weiter mit einem Auswärtsspiel in Leverkusen für die Leipzigerin. Und Leverkusen, das ist ein perfektes Stichwort für unsere nächste Partie. Die fand nämlich genau dort statt, zwischen Leverkusen und der SGS Essen. Und dieses Spiel könnte der ganzen Saison nochmal ein bisschen mehr Würze verleihen, denn tatsächlich verliert Leverkusen zum 3. Mal in Folge. Wir haben in der letzten Rasenfunkfolge hier noch das 1-2 in Freiburg besprochen. Dann gab es ein 2-4 im Elfmeterschießen gegen den HSV auswärts. Spektakuläres Elfmeterschießen, ehrlich gesagt. Ich grüße an dieser Stelle Dino Hamann. Und jetzt aber eben dieses SGS-Spiel zu Hause, bei dem es aber so aussah, als seien die Essenerinnen das Heimteam. Ein hohes Pressing, viele Chancen, viele Tormöglichkeiten, die man sich herausspielt. Die Art und Weise, wie dann das Tor, das Natascha Kowalski in der 58. Minute schießt, fällt, das ist dann ein bisschen unglücklich aus Leverkusener Sicht. Vorher hatte allerdings Essen auch durchaus einige Chancen, die man vergeben hat. Natürlich hatte auch Leverkusen seine Möglichkeiten, gerade Selina Ostermeier in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ist da zu nennen. Da wird der Ball gerade noch von Sindermann vor der Linie geklärt. Ganz, ganz schwierig zu sehen, wo der Ball war, wer da überhaupt geschossen hat. Aber irgendwie hat Essen das verteidigt bekommen. Und am Ende, Mira, muss man sagen, ist ja dann auch gar nicht mehr so viel passiert. Also Leverkusen hat zwar nochmal gedrückt nach diesem 0-1 und hatte auch Gelegenheiten. Aber der letzte Schuss, den man abgegeben hat zum Beispiel, der war in der 87. Minute. Und das, obwohl es mehrere Minuten Nachspielzeit gab. Also was hat denn da deiner Meinung nach gefehlt, dass es nicht wenigstens zu einem Punkt gereicht hat?
Ich glaube, das ganze Spiel über hatte ja Leverkusen auf jeden Fall mehr Ballbesitz und waren so die dominantere Mannschaft in dem Sinne. Aber im letzten Drittel halt überhaupt nicht. Also sie hatten schon immer weit in der gegnerischen Hälfte Ballbesitz, aber halt voll in ungefährlichen Räumen, hatte ich das Gefühl. Und ich glaube, ja, wie du schon meintest, ich glaube, es gab nochmal 2 Chancen zum Schluss von Valentina Mädel und von Doreen Bender, aber das waren dann auch eher einmal ein Kopfball, wo sie frei zum Kopfball kommt, aber der dann irgendwie drüber geht und von Doreen Bender knapp links vorbei. Das waren jetzt alles auch nicht die 100%igen Großchancen. Und da war halt Essen auf jeden Fall viel gefährlicher. Und ich hatte das Gefühl, dass ja, die waren von Beginn an sehr, sehr motiviert, standen aber trotzdem noch sehr, sehr kompakt. Das war ja so ein bisschen die ganze Saison eigentlich so ja, die Schwachstelle, dass sie da einfach defensiv viel zu anfällig waren. Und ich finde, da haben sie sich auf jeden Fall sehr stabilisiert. Und da hat irgendwie Leverkusen überhaupt nicht das oder hatte überhaupt gar keine Durchschlagskraft, da irgendwie gefährlich zu werden. Und ich glaube, da kann man auch nochmal Vanessa Fudala, ich glaube, sie haben da halt einfach eine sehr große Abhängigkeit von ihr. Und sie wurde, glaube ich, schon in der 60. Minute ausgewechselt, hat ein nicht so starkes Spiel gemacht. Ich glaube, sie wurde aber auch nicht gefunden. Deswegen, ja, offensiv vor allem hätte da Leverkusen nochmal gefährlicher sein können.
Also ich finde die Formulierung, sie wurde nicht gefunden, Ich finde die absolut treffend, weil ich glaube, das war tatsächlich das Hauptproblem von Leverkusen, dass sie ihre Offensivspielerin nicht in die richtigen Situationen gebracht haben. Also Christine Kögel zum Beispiel, die war so hoch positioniert, so offensiv, dass der Passweg zu ihr wahnsinnig lang war und deswegen war sie gefühlt, also es stimmt nicht, aber sie war gefühlt gar nicht am Ball. Und hat deswegen, also 38 Ballkontakte waren es am Ende, das ist wirklich unterdurchschnittlich für sie. Und damit konnte sie aber ihre Stärke, die sie eben im Dribbling und auch im Kombinationsspiel hat, die konnte sie gar nicht ausspielen. Bei Vanessa Fudala ganz ähnlich, die kommt am Ende bei 10 Ballkontakten raus. Also eigentlich ein Wunder, dass sie 2 Schüsse daraus macht, aber es ist halt Vanessa Fudala, das klappt dann schon irgendwie. Und da, glaube ich, haben so 2 Dinge ineinander gespielt. Ich finde, dass grundsätzlich die Positionierung bei Leverkusen nicht gut war. Das ist jetzt auch schon zum wiederholten Mal so gewesen, dass sie einfach zu weit auseinandergezogen spielen und sich deswegen das Leben selber schwer machen. Vielleicht ist es auch ein Ziel, also vielleicht ist es auch Plan. Also es in manchen Spielen, vor allem allerdings am ersten Spieltag, und der liegt jetzt schon lange zurück, aber da ist mir aufgefallen, dass Leverkusen manchmal das Spielfeld lang gemacht hat, um dann ins Mittelfeld reinzuspielen auf Spielerinnen, die entgegenkommen. Vielleicht hätte das gegen Essen auch der Plan sein sollen. Ich habe es dann allerdings nicht so gesehen. Also funktioniert hat er definitiv nicht. Und dann haben sie irgendwann wahnsinnig viele Flanken gespielt. In den Phasen, in denen dann Essen tiefer stand und wo dann die Positionierung kein Thema mehr war. Dann haben sie geflankt und geflankt und geflankt. 42 Flanken haben sie geschlagen. 7 davon sind angekommen. Und das hat einen auch nicht so komplett gewundert, weil du hast natürlich mit Kara jemand auf dem Feld gehabt, die kann so eine Flanke auch mal abnehmen. Und gerade am Schluss haben sie ja auch die Defensivspielerinnen, die größeren, gerne auch mal Richtung Strafraum geschickt. Aber da war halt ein Problem, glaube ich, für Leverkusen vor allem. Und das hieß Lena Ostermeier und Laura Pux. Denn ich glaube, man muss dieses Spiel fast dann schon über die Stärke von Essen erzählen. Natürlich ist das Zustandekommen der Führung ist ein bisschen glücklich. Aber wie die das wegverteidigt haben am Ende und Laura Pux zum Beispiel, die hat kein einziges Kopfballduell verloren, das war vielleicht dann die eigentliche Geschichte dieses Spiels. Also würdest du mir zustimmen, dass das vielleicht sogar so ein richtiger Wendepunkt für die SGS sein könnte, zusammen jetzt auch mit dem DFB-Pokalergebnis, wo man ja in Potsdam auch in letzter Minute 1-0 gewonnen hat?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich finde, man hat halt von Beginn an gesehen, dass sie gemerkt haben, dass da heute wirklich was drin ist. Dass sie halt wirklich gut in den Zweikämpfen waren und auch so die 1-gegen-1-Duelle. Ich finde, so eine Lorin Bender hatte irgendwie auch keinen Stich gesetzt. Und dass sie da halt einfach direkt richtig drin waren. Und auch die Emotionen nach dem Spiel hat man gesehen. Die Freude war riesig, endlich die rote Laterne abzugeben. Und ja, auch irgendwie jetzt schon in nahem Abstand zum HSV zum Beispiel zu sein. Also ich glaube, das war einfach ein sehr wichtiger Sieg, auch jetzt nach den letzten Wochen mit Trainerwechsel etc. Also für die Essen könnte das jetzt wirklich der Startschuss in die Saison eher sein. Ich glaube, die können auch gegen Nürnberg dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, direkt am nächsten Spieltag nach der Länderspielpause auch nochmal irgendwie nachlegen. Das wird auch ein sehr interessantes Duell. Also wenn sie da auch punkten sollten, ich glaube, dann kann das unten nochmal richtig eng werden.
Und ich muss sagen, bei Essen, das war so das klassische Spiel von, manche Dinge haben schon funktioniert und dann kommt's aber mal so zusammen, dass du damit auch ein Spiel gewinnst. Denn es war schon vorher so, dass Essen gute Phasen in einzelnen Spielen hatte, also vor allem unter Wissmann jetzt, aber eben, dass es sich noch nicht in Ergebnissen ausgedrückt hat. Vielleicht halt bis zu diesem 1-1 in Jena, wo man auch gut noch hätte gewinnen können, wo sogar noch mehr drin war. Aber das war in diesem Spiel auch schon so. Also ich finde, die Strafraumverteidigung war toll. Wer wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat, war Lena Ostermeier. Die hat alle Tacklings gewonnen, hat 5 Bälle abgefangen, 6-mal geklärt, 1 Schuss geblockt, 10 Balleroberungen und 7 von 8 Duellen am Boden gewonnen. Also reicht schon, wenn ich das vorlese, um zu erzählen, okay, warum ging da eigentlich so wenig im Strafraum für Leverkusen? Und Laura Pux habe ich ja gerade schon angesprochen. Aber es gab trotzdem auch die Momente, wo Leverkusen eigentlich was auf dem Tablett serviert bekommen hat von Essen. Also in der Anfangsphase war es so, dass sie haben ein hohes Pressing gespielt, sie haben es aber nicht immer in einer Struktur gespielt, sondern das war schon auch durchaus mal so, dass dann der Elmasi jetzt den Gedanken hatte, ich laufe jetzt mal auf die Torhüterin durch und ich denke, alle anderen hinter mir schieben schon nach, und es haben aber nicht immer alle hinterher geschoben. Also Leverkusen hätte sich da eigentlich rausspielen können Und Leverkusen hat es auch immer wieder geschafft, weil wenn Elmasi und Ostermeier nicht rausgerückt sind, dann konnte Leverkusen über den linken Flügel, über Mickenhagen, Zebel, Köhle, Kögel und Kehrer, haben den 4-3 auf dem linken Flügel gehabt. Und das hatten die 3 oder 4 Mal in der Anfangsphase. Und komischerweise haben sie sich da aber nie durchgespielt. Und das ist natürlich eine Stärke, weil Essen es da auch geschafft hat, du hast es ja auch gesagt, in den Duellen da zu sein, die dann auch zu gewinnen. Dann kannst du auch in Unterzahl so mal was ja heraufbeschwören, was eigentlich taktisch gesehen gar nicht da gewesen hätte sein sollen. Aber das glaube ich, gehört zu diesem Spiel mit dazu, dass für Essen wirklich alles zusammenkam und auch durchaus einiges, was in der Saison ein bisschen jetzt gegen Essen lief, das lief jetzt hier wieder positiv und ja, lüftet so ein bisschen den Tabellenkeller durch. Also 2 Punkte sind es jetzt auf den HSV. Glaubst du, also traust du das Essen zu, dass das jetzt die Wende sein könnte?
Ich glaube, es kommt jetzt sehr darauf an, ob sie dieses Momentum, sage ich mal, das wird ja immer vom Momentum gesprochen, ob man das mitnehmen kann, ob sie da jetzt wirklich so einen richtigen Team-Spirit entwickeln und da die nächsten Spiele, jetzt wie gesagt zum Beispiel gegen Nürnberg, ob sie da jetzt direkt Anschluss punkten können. Weil wenn es dann jetzt wieder eine Phase gibt, wo sie wieder 3, 4 Spiele hintereinander gar keinen Punkt holen, ich glaube, dann ist das auch schnell wieder weg. Ich bin jetzt gespannt, wie sie auf der Trainerposition weitermachen. Also ob sie da jetzt erstmal diese Übergangslösung weiter durchziehen mit Wissmann. Ich glaube, sie hat ja auch nicht diese Trainerlizenz, kann das sein? Weil das darf sie dann ja auch eigentlich in dem Sinne. Ich glaube, da gibt's auch wieder irgendwelche Lösungen, die man dann doch finden kann.
Ja,
aber
man muss
das
Geld
wird
zahlen.
Halt auch sehr spannend.
Das ist die Lösung. Du musst eine Strafe zahlen, ein paar tausend Euro.
Das ist bei Essen dann nicht so ganz leicht. Deswegen, da bin ich einfach sehr gespannt, ob das so ein Teams-Effort irgendwie sein kann, den sie dann entwickeln und ob sie dann, wie du schon meintest, sie haben auch schon viele Räume angeboten, ob dann andere Gegner das dann wiederum ausnutzen, was Leverkusen jetzt nicht gemacht hat. Also sie haben irgendwie die letzte Reihe haben sie nicht überspielt bekommen und wenn das eine andere Mannschaft tut, dann kann es auch wieder anders aussehen. Aber erstmal fand ich, war das auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Und Wismar hat ja auch gesagt, sie sind einfach nur happy. Kann man jetzt erstmal mit in die Länderspielpause nehmen, aber ich glaube, da gilt es einfach, dass sie weiter daran arbeiten und dann schauen.
Besonders gut hat mir gefallen, beim 1:0 gab es lilafarbenes Konfetti aus dem kleinen mitgereisten Fanblock. Und das ist für mich die Definition von Optimismus. Wenn du mit der SGS Essen auswärts mitreist, die bisher 6 Tore erzielt haben in dieser Saison und trotzdem Konfetti für den Fall mit dabei hast, dass ein Tor geschossen wird. Da habe ich mich sehr gefreut mit demjenigen, der da geworfen hat. Auf der anderen Seite noch ein Wort zu Leverkusen. Ich habe es ja gesagt, 3. Niederlage in Folge. Es ist von der Tabellenkonstellation her noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Selbst wenn Frankfurt sein Spiel gewönne gegen Nürnberg, dann hätte man 3 Punkte Rückstand auf Rang 3. Die Phase, in der Leverkusen ist, die ist aber natürlich keine gute. Das Spiel gegen Freiburg aus der Hand gegeben, dann im DFB-Pokal beim HSV verloren. Jetzt dieses 0:1 und das kommt jetzt dann mit Leipzig und mit Werder, kommen jetzt dann auch 2 Gegner. Also da wird man definitiv gefordert werden. Überrascht dich das, dass Leverkusen gerade so eine Ergebniskrise hast oder glaubst du, das könnte sich sogar noch verstetigen?
Ja, also ich war jetzt schon ein bisschen überrascht, weil ich fand den Saisonstart eigentlich echt nicht schlecht. Es kommt jetzt so ein bisschen zur Unzeit, weil das jetzt halt diese Wochen sind, wo du wirklich eigentlich da sein musst, wenn sie, wie sie sagen, sich da in dieser Verfolgergruppe etablieren wollen. Und ich glaube, also diese Spiele musst du eigentlich, wie es auch immer heißt, gewinnen. Das haben die letzten Saisons, also ich glaube, die Spiele waren immer eher knapp, deswegen haben sie es da auch schon nicht geschafft. Und ich glaube, wenn du dich wirklich da an die 2, 3 oben ranhängen möchtest, dann gilt's halt auch auf jeden Fall in diesen Spielen. Ich bin jetzt einfach gespannt, wie sieht das jetzt verkraften, auch mit dem DFB-Pokal aus. Ich glaube, das war auch schon sehr enttäuschend, weil da willst du eigentlich auch am besten bis irgendwie bis ins neue Jahr auf jeden Fall dabei sein. Das haben sie jetzt auch nicht geschafft. Aber ich denke, dass das schon gute Ansätze sind. Sie hatten auch jetzt einige Neuzugänge, die sie dann erstmal integrieren müssen. Deswegen, ich bin jetzt gespannt, wie sie das verkraften. Und du hast schon angesprochen, die nächsten 2 Spiele, das sind halt die genau in diesem Mittelfeld, was halt so dicht einfach ist. Und da musst du dich genau in diesem Spiel durchsetzen, um dann halt da irgendwie 1, 2 Punkte zwischen die anderen Teams zu bringen.
Also definitiv eine interessante Saisonphase, gerade bei Leverkusen und natürlich auch bei der SGS. Wir haben es ja schon angesprochen, aber nur nochmal zur Vollständigkeit halber. Also Rang 13 ist es jetzt, 2 Punkte Rückstand auf den HSV. Der nächste Gegner ist der 1. FC Nürnberg. Dann wird man in diesem Jahr noch in Freiburg und zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen. Und wenn es irgendwie möglich ist, glaube ich, versucht man sich in eine Situation zu schieben, in der dann das allererste Spiel im neuen Jahr beim HSV, in dem da so richtig Druck drauf ist und der HSV vielleicht auch so ein bisschen schon das Schlottern bekommt. Ich denke, das muss das Ziel der SGS sein, dass man da in Schlagdistanz bleibt, so schwer es natürlich bei den kommenden Gegnern dann auch ist. Dann wollen wir auf den SC Freiburg blicken und auf Jena, denn Jena hätte ja rein theoretisch auch die Chance gehabt, dem HSV ein bisschen einen Schrecken einzujagen an diesem Spieltag. Allerdings hat man im Spiel gegen den SC Freiburg in Freiburg schon relativ früh gesehen, das wird sehr wahrscheinlich an diesem Spieltag nicht geschehen aus Jenaer Sicht, denn schon in der 7. Minute spielt sich Freiburg über Karl an die linke Grundlinie und von dort kann dann Schneider flach auf Birkholz passen, die das 1:0 erzielt. Die Entstehung ist ein Einwurf und dann steckt Karl auf Schneider. Das war schon das ganze, der ganze Spieltag eigentlich, also war relativ einfach. Und in der 25. Minute legt der SC nach mit einem sehr, sehr schönen Angriff, eine Verlagerung von Mai Schneider auf Tessa Blumenberg. Die legt dann auf Egli, deren Schuss zwar im Tor landet, aber aus einer Abseitsstellung heraus. Das war noch ein Schrecken, den man da den Jenaerinnen eingejagt hat. In der 68. Minute ist es dann aber soweit. Und es geht auch hier wieder einfach. Langer Ball von Laura Benkert. So gibt's ein 3-gegen-3. Chiller geht dann relativ einfach an Mummert vorbei, die eingewechselt wurde und passt von der Grundlinie aus flach nach innen, wo Fabian den Ball nur noch über die Linie drücken muss zum 2:0. Es gibt dann zwar auch noch eine Chance für Jena, aber das einzige weitere Tor macht der SC. Senk geht in der 85. Minute an die Grundlinie, flankt flach nach innen, der Ball kommt zu Cilak, die im Strafraum dribbeln und wuchtig schießen kann. Ganz interessant, sie dribbelt aus dem Strafraum raus und schießt dann aber so, dass da auch Jasmin Janning, die wirklich einen guten Tag hatte, keine Chance hatte und wieder kommt Mummert da nicht hinterher. Und Sophia, ich habe mich nach dem Spiel gefragt, ob man vielleicht auch an diesen direkten Duellen das erklären kann, was die beiden Teams unterschieden haben. Also eine Cilak wird eingewechselt und eine Mummert wird eingewechselt und man muss es so ehrlich sagen, die eine hatte den besseren Tag als die andere, denn sie war immer ein bisschen schneller in ihren Aktionen und man hat es ja jetzt auch an dem, was ich hier vorgelesen habe, gehört. Freiburg hat es immer wieder geschafft, an die Grundlinie zu kommen, hinter die Kette zu kommen, immer wieder in diese direkten Duelle. Und dass da Jena schlechter ist als Freiburg, das überrascht einen auch nicht komplett. Aber war das für dich auch so der hauptsächliche Unterschied an diesem Nachmittag?
Ja, also ich finde, man hat einfach bei Freiburg gemerkt, dass sie sich nach einer bestimmten Zeit da gut eingespielt haben. Das Muster vom ersten und dritten Tor, das an die Grundlinie gehen und dann den Ball flach reinbringen, das habe ich, ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, aber das war so oft und da haben sie echt auch immer obwohl es sehr wuselig war dann vor dem Tor, es geschafft irgendwie entweder eine Chance oder eben das Tor zu erzielen. Also ja, da hat man schon ganz klar dieses Muster erkannt. Ich finde, wir haben gerade über Essen geredet, also Jena hat man den Sieg im Pokal nicht angemerkt und Essen schon. Also ich hatte gedacht, Jena gerade so am Anfang, haben also in den ersten 60 Sekunden wurde Bonzo, glaube ich, zweimal schon faul gepfiffen. Also dachte ich, okay, die haben sich hier was vorgenommen, die wollen direkt nerven und präsent sein. Und ich meine, Freiburg hat ja auch am Anfang so ein paar Wackler drin gehabt mit irgendwie Rückpässen, die dann sich Tietz schnappen konnte und entweder es zu einer Ecke kam oder zu einer wirklich guten Torchance, wo auch Benkert in der 5. Minute schon eine Wahnsinnsparade liefert, als Tietz einfach alleine aufs Tor zu rennt. Also ja, Benkert könnte man vielleicht auch noch mal für die Nationalauswahl in Betracht ziehen. Aber ich glaube, da geht es eher in andere Richtungen. Aber ja, also ich fand, Freiburg hat das, was sie sich vorgenommen haben, dieses Muster gut durchgezogen, konnten sich aber auch auf andere Arten und Weisen immer Chancen erarbeiten. Und ja, also ich habe mir aufgeschrieben, dass auch wenn Jena das Spiel mal aufbauen konnte und ein bisschen versucht hat, es zu kontrollieren, dann war halt meistens im Mittelfeld Schluss. Da wurde dann irgendwie Freiburg hat sich den Ball zurückgeholt oder es war einfach nicht gefährlich genug. Also das auch, ich habe jetzt so ein bisschen Jena mit Essen verglichen an diesem Spieltag und ich fand, Jena hat einfach überhaupt keine Gefahr ausgestrahlt. Also auch wenn sie sich da mal den Ball geholt haben, das war einfach alles zu lasch. Und ja, also da bin ich echt nochmal gespannt, wie sich das da auch unten im Tabellenkeller noch entwickelt in der Saison.
Ja, das klingt natürlich wie eine Binsenwahrheit und Weisheit und ist es letztlich auch. Aber du wirst nicht viele Chancen bekommen als Jena in wahrscheinlich keinem Spiel dieser Saison. Und dann entscheiden sich Spiele eben wesentlich daran, ob du in der Lage bist, die zu nutzen. Und gerade diese Chance von Tietz in der 5. Minute, da klaut sie ja Maas, die auch zentral angespielt wird, klaut sie den Ball und sie steht allein vor Laura Benkert. Und die macht natürlich viel gut, die kommt schnell raus, macht sich groß, es ist schwierig, an ihr vorbeizukommen. Aber das ist nach Expected Goals Wert die drittgrößte Chance dieses Spiels gewesen, noch weit vor dem 3:0, das dann Cillac später schießen wird. Und so ein Treffer, der muss dann mal fallen, es wäre dann dennoch schwer geworden. Und das war nicht drin für Jena, das kann auch passieren. Was dann, glaube ich, aber wirklich schwierig ist, und das ist dann vielleicht ja dann noch der größere Unterschied zur SGS. Wir haben vorhin drüber gesprochen, wie gut Essen verteidigt hat, wie man das hinbekommen hat, da auch in der Schlussphase eigentlich im Grunde kaum noch große Chancen zuzulassen. Und bei Jena war es fast umgedreht. Also alle Tore, die gefallen sind, fallen sehr einfach. Das haben wir schon thematisiert. Aber es gab eben, du hast es ja auch schon gesagt, mehrfach eben einfach dieses an die Grundlinie gehen, dann nach innen legen. Dann wird es immer interessant. Und aber auch übers Zentrum hat sich Freiburg immer wieder Dinge herausgespielt. Also im Grunde war es ein munteres Spiel für neutrale BeobachterInnen. Deswegen sehr interessant, weil wir hatten viele Abschlüsse. Aber am Ende ist es defensiv eben einfach auch zu schlecht von Jena. Und ehrlicherweise bin ich auch so ein bisschen dann so aufgeschmissen, was so eine Bewertung dessen angeht, weil wir haben das ja die ganze Saison über schon gesehen und es ist ein Unterschied zur vorherigen Saison, wo sie es eigentlich geschafft haben, in ganz vielen Spielen nicht hoch zu verlieren. Der Zug ist in der Saison abgefahren, bei einer Tordifferenz von minus 16, glaube ich, kann man das so sagen. Und es wundert einen auch nicht, weil es natürlich einen strukturellen Nachteil für Jena gibt. Trotzdem muss man es ansprechen. Also defensiv war es einfach mit Ausnahme von Janning, glaube ich, einfach nicht gut genug, oder?
Ja, sehe ich auch so. Also Janning habe ich mir auch noch aufgeschrieben als eine der besten Spielerinnen bei Jena, weil die da einfach ja noch Schlimmeres verhindert hat. Aber ja, ich denke auch, wenn man schon weiß vor der Saison, und das war allen in dem Verein sicherlich bewusst, man wird unten da um den Klassenerhalt kämpfen müssen, dann muss die Defensive einfach stabiler sein. Und dann müssen halt auch, also ich weiß, wir reden über die Defensive, aber was mir auch aufgefallen ist, die haben es dann natürlich mit langen Bällen versucht, paar Mal, aber dann sind sie oft einfach in die Abseitsfalle gefallen. Da denke ich mir auch, wenn das so ein Mittel ist, mit dem man dann vielleicht nochmal Tore erzielen kann, genau wie du es eben gesagt hast, mit hohen Ballgewinnen, dann muss man da einfach auch ein bisschen besser drauf achten. Und ja, also ich hatte tatsächlich auch im Vergleich zur letzten Saison auch, wenn mir die Tordifferenz gar nicht so bewusst war, dass die wirklich so viel schlechter ist, eigentlich das Gefühl, dass Jena sich ein bisschen besser erstmal eingespielt hat in der ersten Liga. Aber ja, so langsam wird da eben auch sichtbar, dass die auch einfach ganz andere Ressourcen, anderen Background haben. Mal sehen, wie es da weitergeht. Ich fände es toll, wenn sie die Klasse halten können, aber...
Es wird ein langer Weg, so lang wie der Weg irgendwann zum gegnerischen Tor war. Also als sie dann tief standen in ihrem 5-2-3, da war dann auch klar, okay, gut, wie willst du jetzt diese 80 Meter überbrücken? Also 80 Meter ist ein bisschen viel, aber es war schon sehr weiter Weg zum Freiburger Tor. Nichtsdestotrotz schafft es aber Jena ja schon, sich einzelne Chancen herauszuspielen. Sie haben ja auch schon 10 Tore erzielt in der Saison. Das ist ja nach 11 Spieltagen gar nicht so wenig. Das fand ich interessant, auch dass Freiburg das auch zugelassen hat. Also Gentile läuft ja auch nochmal in der 77. Minute, glaube ich, hat eine relativ gute Chance und hinten raus gibt's ja auch noch einzelne Chancen für Jena. Aber vielleicht lag das auch an der Offensivfreude von Freiburg, die da war. Denn das muss man ja sagen, die Freiburgerinnen, sie sind zwar ein bisschen unglücklich gegen Wolfsburg ausgeschieden im DFB-Pokal, das 1:3 klingt ein bisschen deutlicher, als dieses Spiel war, aber die wussten im Grunde schon mit der Auslosung, dass das schwierig werden würde, auswärts beim VfL Wolfsburg. Aber ansonsten hat man den Eindruck, Freiburg, da hat sich was gefunden. Und da gibt es viele Spielerinnen eigentlich, die gerade eine gute Phase haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also auch Çılak, die jetzt ja öfter mal von Beginn an gespielt hat und hier jetzt, ja, glaube ich, ungefähr in der 60. Minute reinkam, die hätte am Ende noch eigentlich ihren Doppelpack festmachen können. Also die rutscht da noch quasi in den Ball rein, aber kriegt einfach keinen Druck hinter oder rutscht vorbei. Also die gefällt mir in der Saison richtig gut und man hat auch, also nach dem Spiel, ich weiß nicht, das hing damit natürlich jetzt nicht unbedingt zusammen, aber Egli und Birkholz wurden auch beide noch für ihre jeweiligen Nationalmannschaften beziehungsweise U23-Team danach nominiert. Also die haben auch da einfach eine gute Leistung gezeigt. Und ja, für Birkholz war es natürlich auch nochmal besonders, weil sie auf ihren ehemaligen Verein getroffen ist da in dem Spiel. Und ja, also es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Auch man merkt, dass so Spiele wie das Spiel gegen Frankfurt, dass sie dann noch gewinnen, dass das auch so eine Mannschaft dann nochmal zusammenschweißt und ja. Mhm.
Ja, und dann kamen eben die individuellen Aktionen mit dazu, also Felicia Stresser zum Beispiel, die hatte einfach große Temponachteile gegen Karl und gegen Egli, das ist immer wieder, dann hat man das gesehen, wenn sie einfach nur versucht hat, einen Laufweg aufzunehmen, gerade wenn Egli so im Halbraum tief gegangen ist und sie war einfach langsamer und deswegen war der Pass möglich für Freiburg. Mumert habe ich auch schon angesprochen, wie gesagt, ich würde es jetzt nicht als großen Vorwurf verstanden wissen, aber du hast die individuelle Qualität von Freiburg gesehen und in vielen Phasen haben sie es einfach dann auch sehr schön aufs Feld gebracht. Das fand ich ganz gut. Und noch so ein kleines Detail, ich fand das Freiburg sehr schöne Formation. Also es war so ein 4-2-3-1 gegen den Ball. Also sie sind so ein bisschen weg von ihrem 4-4-2, was sie lange hatten am Anfang der Saison. Und das hat sehr gut gepasst, um den Flügelfokus von Jena zu begegnen, weil sie eigentlich immer 3 gegen 3 spielen konnten auf dem Flügel. Sehr, sehr einfach. War eigentlich im Grunde in der Formation schon so angelegt. Und ich denke, dass das auch der Plan war. Und das... Wahrscheinlich war jetzt der Defensivplan gegen Jena nicht das, was dieses Spiel gewonnen hat, aber ich fand es interessant, weil es hat sehr gut gepasst, es hat sehr gut funktioniert, mit Ausnahme der Anfangsphase von Jena, aber da lag es nicht an der Formation, sondern an Fehlern, die Freiburg gemacht hat. Ja. Also ja, ich habe den Eindruck, die machen so kleine Schritte immer weiter. Bin ich gespannt, wie es weitergeht, denn Freiburg wird nach der Länderspielpause nochmal gegen Wolfsburg spielen, auswärts. Vielleicht kann man sich ja dann für das DFB-Pokal-Ausscheiden revanchieren. 19 Punkte hat der SC jetzt und damit eben ein Punkt aktuell auf Rang 3. Wie gesagt, wenn Frankfurt gewinnen würde, dann wären es eben 3, die man da Rückstand hätte. Für Jena wiederum ist die Situation so, dass man jetzt eben Tabellenschlusslicht ist und 4 Punkte Rückstand auf den HSV hat. Jena wird jetzt dann noch gegen Werder Bremen spielen und dann 2 Auswärtsspiele haben noch in diesem Jahr bei Köln. Und bei der TSG aus Hoffenheim, das wird jetzt sicherlich auch nicht so viel einfacher, aber das wussten sie schon vor der Saison. Vor der Saison waren wir uns aber nicht so ganz einig, wie schwer oder leicht es für Union und den HSV werden würde. Das ist das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen würden. Die Prognosen für Union, die waren naturgemäß aufgrund der strukturellen Vorteile, die man da für sich nutzt, die waren positiver als die für den HSV. Und jetzt sehen wir in diesem Spiel auch, dass das vielleicht auch berechtigt war. Denn am Ende ist es ein 1:1, in dem aber Union eine ja fast schon absurde Zahl an 1-gegen-1-Situationen vergibt. Also ich weiß nicht, ob Aline Kempel von Larissa Heidner geträumt hat in dieser Nacht. Wenn, dann waren es bestimmt keine guten Träume, denn die konnte sich mal richtig gut auszeichnen, hat am Ende 8 Paraden und Aline Kempel hätte die Chance auf mehrere Tore gehabt. Am Ende hat sie 1 tatsächlich erzielt, beziehungsweise sie hat es vorbereitet, Entschuldigung, denn Weidauer grätschte dann ihren Schuss ins Tor, da wäre sie nämlich nochmal hängen geblieben. Sie hat allerdings auch ein Gegentor verursacht und das war nämlich mit einem Handspiel in der Schlussphase. So gibt es einen Strafstoß und den verwandelt Hillebrand zum 1:1. Was eben bedeutet, Mira, wir haben ein Ergebnis, mit dem natürlich Union irgendwie schon besser leben kann als der HSV, weil man hat 4 Punkte mehr, aber es war trotzdem, glaube ich, schwer zu verdauen für die Unionerinnen, dass man in der angespannten Personalsituation eigentlich so überlegen spielt, aber dieses Spiel nicht gewinnen kann. Hast du Gründe dafür ausmachen können, außer die mangelnde Chancenverwertung?
Ja, also ich muss sagen, sie hatten, wie du schon meintest, sehr, sehr viele Chancen, aber ich fand einfach die Abschlüsse auch immer viel zu zentral. Also irgendwie haben sie die Ecken nicht gefunden. Also deswegen konnte sich auch Heidner halt so gut auszeichnen, weil die Abschlüsse meistens von Aileen Kempel halt irgendwie zu zentral waren. Ich glaube, sie haben eigentlich, was sie immer ganz gut gemacht haben, war diese Steckpässe. Ja. Also ich finde, sie haben immer schon ganz gut durch Halverkamps zum Beispiel oder Orschmann die Tiefe gefunden. Und dann waren sie halt in diesen Situationen. Also bis dahin war das eigentlich immer ganz gut. Dann haben sie halt einfach das zweite Tor auf jeden Fall nicht gemacht. Das war, glaube ich, halt der ausschlaggebende Punkt. Dieser Elfmeter, der war halt sehr, sehr unglücklich. Also nach einer Flanke hat Kempel einfach den Arm viel zu weit oben. Also es war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Ich glaube, dann war sogar in den letzten Minuten dann noch immer der HSV mehr am Drücker und hätte sogar dann am Ende einmal, glaube ich, noch fast den Lucky Punch gehabt, wirklich in der letzten Minute. Mhm. Haben sie dann aber auch nicht gemacht. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der HSV auf jeden Fall zufriedener mit dem Punkt ist, obwohl Union natürlich jetzt den Puffer zum HSV noch hat. Aber ja, ich glaube, gegeben der Situation, dass Union, und darüber habt ihr ja auch hier ganz oft schon geredet, so viele Ausfälle auch hat. Ich glaube, das Abwehrduo ist jetzt auch zum Schluss nochmal kurz vorm Spiel auch ausgefallen. Ich glaube, ja, man muss sich da jetzt einfach nochmal ein bisschen neu aufstellen Richtung Winter, gucken, dass da einige vielleicht auch zurückkommen. Und dann sehe ich da bei Union auf jeden Fall mehr Potenzial. Aber das Spiel hätte sie auf jeden Fall gewinnen müssen.
Also ich muss sagen, als Halverkamp sich da nach einer Viertelstunde hat behandeln lassen am rechten Sprunggelenk, was glaube ich, da dachte ich mir schon so, oh Gott, geht das jetzt weiter? Aber sie konnte ja dann weiterspielen und sie spielt dann auch diesen Steckpass, der dann letztlich zum 1:0 führt. Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen bei Union, weil zum Teil gibt es schon Dinge, die man klar kritisieren kann. Also ich finde auch, dass die Qualität der Abschlüsse war nicht gut. Es gab auch manche Chancen, bei denen Kempel, Weidauer, sie haben den Ball nicht mal aufs Tor bekommen und das ist dann ein Problem, würde ich sagen. Und manchmal waren sie auch nicht aufmerksam genug für die Mitspielerin. Also manchmal wäre der Querpass noch die bessere Option gewesen. Andererseits ist es aber natürlich so, wenn du das merkst, wir haben hier, also man muss ja dazu sagen, es hat eine ganze Weile gedauert, bis Union Chancen hatte. Die erste halbe Stunde hat eigentlich dem HSV eher gehört. Da gab es kaum Chancen, und wenn dann für den HSV. Und dann kam aber Union wirklich gut ins Rollen. Immer wieder hinter der Kette. Und ich verstehe das schon auch, dass wenn du dann merkst, es will heute irgendwie nicht, dass du dann wahrscheinlich eher verkrampfst, als dass du die Lockerheit hast, die du eben brauchst, um sowas auszuspielen. Auf der anderen Seite ist es schon auffällig, dass Union das jetzt schon so oft nicht geschafft hat, in dieser Saison Spiele einfach frühzeitig zu entscheiden. Und dass man auch, also es gab auch Dinge mit dabei, die sind, also die kannst du trainieren. Also die haben ja in der 6. Minute haben die einen 5-3 Konter. Kann man übrigens auch nochmal über den HSV sprechen, wie die in so einem Konter laufen können in der 6. Minute. Und sie spielen es nicht richtig aus, weil sie ins Abseits reinlaufen. Und es gab 3 Passoptionen, waren offen und sie spielen auf die eine Option, die im Abseits steht, knapp. Sowas, das darf halt eigentlich nicht passieren. Sowas musst du nutzen, wenn es der HSV anbietet. Und der HSV hat wahnsinnig viel angeboten. Ich finde, beim HSV war so das wichtigste Thema neben Larissa Heidner, für die das natürlich sehr, sehr wichtig war, jetzt auch mal ein so gutes Spiel mit dabei zu haben. Aber ich fürchte, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, ich glaube, wir müssen über das Tempo der Innenverteidigerinnen sprechen, denn diese Steckpässe, so schön sie gespielt waren, und ja, man kann natürlich im Idealfall da den offenen Fuß nicht zulassen, also die Sechserinnen, die spielen da auch eine Rolle, aber eigentlich darf das ja auch nicht sein, dass ein Pass hinter die Kette reicht und immer die Unionerin, meistens Eileen Kempel, als Erste am Ball ist und dann auch abschließen kann. Also da muss ich sagen, das hat mir nicht so ganz gefallen beim HSV.
Ja, das stimmt. Ich finde auch, wenn du nicht die Schnelligkeit, wie du schon meintest, hast, dann musst du es ja irgendwie mit Stellungsspiel ausgleichen oder mit irgendwie der richtigen Absprache zu deiner Außenverteidigerin. Und das hat halt häufig auch irgendwie nicht funktioniert. Also ich fand, sie kam dann oft zwischen genau diese Position, also zwischen Eckart und Schulz oder Recke und Wucher. Also irgendwie hat das auch nicht so ganz gepasst. Da hatte keiner irgendwie die genaue Zuordnung und dadurch kam sie halt irgendwie immer so frei aufs Tor und dadurch konnte sich halt Heidner dann auch auszeichnen. Und was ich auch irgendwie sehr auffällig finde beim HSV ist einfach, die haben immer super gute Beginne, also sie pressen sehr, sehr hoch an, also das war jetzt hier auch wieder der Fall. Und dann geht dann irgendwie gefühlt immer so ein bisschen die Puste aus, sie nutzen diese erste halbe Stunde meistens nicht, also ich war jetzt auch bei dem 0:4 gegen Eintracht Frankfurt im Stadion, das ist mir auch total aufgefallen, also sie haben echt gut begonnen und dann irgendwann kommen sie halt nicht mehr in diese Räume rein. und können halt das Pressing nicht mehr so weitermachen. Mhm. Und das war halt auch der Fall. Und dann war das Spiel auch einfach wirklich sehr zerfahren, fand ich jetzt. Also es war so sehr viele kleine Fouls, kurze Unterbrechungen, sodass dann auch irgendwie kein so wirklicher Spielfluss aufkam. Dann so, ja, dann hatten sie mit der ersten Hälfte, hatte Union dann die Chancen, aber danach dann und vor allem so diese mittlere Phase der zweiten Hälfte da vor allem. Also da hatte ich das Gefühl, ging das Spiel dann so ein wenig hin und her. Man wusste jetzt nicht, schlägt es nochmal Richtung HSV aus, kommen sie nochmal ran. Ja, und Großchancen hatten sie bis dahin dann halt aber auch nicht. Also es war dann halt wirklich nur dieser Elfmeter am Ende. Mhm.
Ja, das war tatsächlich der erste Schuss von Hamburg, der auch aufs Tor ging, trotz der Großchancen, die man am Anfang sich herausgespielt hat. Ich finde das einen wirklich wichtigen Punkt, den du gerade genannt hast, dass der HSV nicht in der Lage ist, offenbar so ein Spiel durchzuziehen und vor allem so ein hohes Pressing durchzuziehen. Und das ist natürlich auch die Königsdisziplin, also dass es jetzt nicht einfach ist, das ist mir klar. Aber tatsächlich finde ich, dass dem HSV oft der Plan B fehlt. Also sie haben immer einen Plan B für einen Rückstand. Das ist, da reagieren sie immer ganz gut drauf. Das hat jetzt schon in vielen Spielen gut funktioniert. Aber ich finde, dass der Plan, der eine Plan ist ja wahrscheinlich hohes Anlaufen und dann hast du ja aber sicherlich auch fürs tiefe Verteidigen dir was überlegt. Und da, finde ich, hat der HSV einfach nach wie vor Probleme. Für mich liegen da ganz viele Probleme. Also Innenverteidigung habe ich gerade schon genannt, aber auch tatsächlich im Zentrum des Mittelfelds. Ich finde, dass sie da, sie lassen sich aus ihren Positionen rausziehen und füllen dann aber nicht auf. Es fehlt mir da auch so die Spielerin, die einfach mehrheitlich ihre Zweikämpfe immer gewinnt und vielleicht auch mal einen Ball zurückerobert. Da war einfach Union überlegen in diesem wichtigen Bereich des Spielfelds. Und das hat man, glaube ich, in dem Spiel dann schon sehr gemerkt, weil es einfach dann in dieser Druckphase von Union konnte sich der HSV gar nicht mehr befreien. Und im Spielaufbau ist mir noch aufgefallen, dass das, was der HSV gemacht hat, eigentlich gut funktioniert hat, aber dem HSV geschadet hat. Also die haben so in so einem 3-1-4-1 aufgebaut, also wenn man so will, in den meisten Phasen war es so, einfach weil sie Eggert höher schieben als Wucher und so bilden die eben eher so eine Dreierreihe und sie standen aber insgesamt extrem breit, also diese Viererkette im Mittelfeld, die stand eben wahnsinnig breit und dazwischen hattest du eine Sechserin und eine Stürmerin, leicht versetzt im Idealfall, war nicht immer so, ist aber auch erstmal egal, ehrlicherweise, und das Ziel war, glaube ich, dieses 4-4-2 von Union, das eben ganz klassisch bespielt wurde, flaches 4-4-2, das eben in die Breite zu ziehen, damit du da dazwischen spielen kannst. Und dann war aber das Problem, also zum einen diese Pässe in diesen Zwischenraum, die kamen fast gar nicht, weil sie eben vorne Brunthaler, die unheimlich aktiv war, aber die haben sie zu selten gefunden. Und das zweite war, dass sie in der extrem schlechten Position waren, um einen Ball wieder zurückzugewinnen. Und deswegen konnte Union, wenn der HSV eine schlechte Ballannahme hatte oder einen Fehlpass gespielt hat, konnte Union immer entweder direkt nach vorne spielen, Steckpass und dann waren sie hinter der Kette und manchmal aber auch konnten sie ganz entspannt über die Innenverteidigerin wieder neu aufbauen und der HSV musste sich wieder fallen lassen. Und da, glaube ich, hat ihnen dieses in die Breite ziehen nicht geholfen, weil sie selber aufs Gegenpressing nicht mehr gut standen. Ja, das war noch so ein Detail, was mir aufgefallen ist. Erklärt jetzt auch nicht alles, aber ja, es ist interessant, dass es noch nicht so ganz rund ist, aber ehrlicherweise bei beiden Teams. Also wenn das jetzt ein Zweitligaspiel gewesen wäre, hätte es uns beide, glaube ich, auch nicht gewundert. Also ohne, dass ich jetzt denen die Qualität absprechen möchte, aber so von der Qualität des Spiels her. Oder bin ich dazu kritisch?
Nee, ich sehe es ähnlich. Also ich habe auch gedacht, es war so ein typisches Aufsteiger-Freitagabendspiel. Also es hat so von dieser Spielart her sehr da reingepasst. Was ich halt bei Union nochmal ganz interessant war, weil du das ja auch meintest, so sie haben immer die eine Spielerin dann nicht gesehen. Ich glaube, die Trainerin hat davor irgendwie gesagt, dass sie jetzt in der Woche unangenehme Gespräche geführt hat. Und das, finde ich, sagt auch irgendwie schon viel über den Zustand der Mannschaft aus. Also ich glaube, dass da auch viel ja jetzt kommuniziert werden muss und dass man da irgendwie auf einen Nenner kommen muss. Auch ich glaube auch wegen den vielen Verletzten etc., dass da einfach dann auch viele so Krisenherde woanders sind und nicht irgendwie auf dem Trainingsfeld dann. Ja, deswegen bin ich gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, ich muss auch sagen, also will jetzt ja gar keine Trainerin-Diskussion aufmachen, aber ich finde, dass Aileen Pöse und ihr Trainerinnen-Team sehr wahrscheinlich leisten die schon auch ihren Beitrag zur aktuellen Situation bei Union. Und ich glaube, dass Union jetzt das war ein hartes Ankommen in der ersten Liga. Und jetzt gilt's aber auch dann in aller Ruhe zu entscheiden, an welchen Dingen waren wir da jetzt auch selbst mitschuldig und was war jetzt einfach Pech? Denn nicht jede Verletzung hat mit Belastungssteuerung zu tun, vielleicht die eine oder andere, aber vielleicht schon. Und vielleicht hat auch nicht jeder Fehler, den man individuell auf dem Fehler macht, mit Training und fehlender Abgestimmtheit zu tun. In Summe muss man aber schon sagen, dass Union selten über ein komplettes Spiel hinweg so als Team agiert, also eben einfach gruppentaktisch gesehen. Die fallen immer wieder so leicht auseinander, nicht so schlimm wie Essen im Pressing jetzt, wo es auch manchmal einfach ein bisschen wild war, ehrlicherweise gegen Leverkusen, aber eben in Kleinigkeiten dann schon. Und das ist dann zum Beispiel ein Unterschied zum 1. FC Nürnberg, der zwar auch natürlich seine Probleme hat, und individuell natürlich auch nicht zu den besten Teams gehört, aber die fallen zum Beispiel taktisch viel seltener aus dem Rahmen. Du siehst immer, was sie wollen, mit Ball und gegen den Ball, und es funktioniert halt manchmal und manchmal funktioniert es nicht, aber es greift viel mehr ineinander. Und das fehlt bei Union, und das kann natürlich auch an den 1000 Verletzten liegen, die spielen natürlich, ich meine, jetzt spielen Weiß, Georgieva, Steuerwald und Steinert. Wer von uns hätte diese Viererkette vorher getippt? Niemand. Wir wussten ja nicht mal, dass Georgieva noch kommen würde. Also es kann auch daran liegen. Deswegen, wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht so eine grundsätzliche Diskussion aufmachen. Ich glaube aber, dass Union eine grundsätzliche Analyse schon führen müsste. Und das klingt dann auch so ein bisschen so, wenn du das sagst, mit den harten Gesprächen, die sie führen musste. Das Zitat hatte ich gar nicht mitbekommen. Es würde einen schon wirklich sehr interessieren, wie da so die Selbstanalyse gerade ist, oder?
Ja, total. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwie doch die eigenen Erwartungen, trotz dessen, dass sie Aufsteigerinnen sind, schon irgendwie noch mal höher waren. Ich meine jetzt die vielen Gegentore, die vielen Verletzungen. Das sind dann einfach alles Punkte, die dann irgendwie negativ auch auf das Trainerteam irgendwie zurückfallen können. Wie du es meintest, auch trotz dessen mit irgendwie Steuerungsbelastung und so. Deswegen, ich finde es super, dass sie jetzt in der ersten Liga sind. Ich hoffe auch, dass sie sich halten. Da gehe ich auch stark von aus. Aber ich glaube, dass da dieser Schritt jetzt zum wirklichen Erstligist erst in der nächsten Saison nochmal so richtig gemacht werden kann. Deswegen, ich bin total gespannt, wie die Union jetzt dann vor allem auch dann in der Rückrunde spielen wird, wenn dann vielleicht auch einige Spielerinnen wieder da sind.
Ja, und ob sie da dann vielleicht auch nochmal personell nachgelegt haben im Winter. Es ist allein deswegen schon eine Bereicherung, weil wir zum einen wieder 6500 ZuschauerInnen hatten an einem sehr, sehr kalten Freitagabend und zum anderen, also schaut euch einfach ein Spiel in Freiburg an, schaut euch ein Spiel bei Union an, schaut euch ein Spiel im Volkspark an und dann schaut euch ein Spiel in Leipzig an und dann analysiert mal beide Spiele und dann werdet ihr genau wissen, ich bin dafür, nur noch Teams dürfen aufsteigen, die eine ordentliche Kameraposition bieten können für die Analyse zu Hause. Da bin ich ganz egoistisch. Für Union, das jetzt mit 11 Punkten und auf Rang 11 auch liegt. 6 Punkte Vorsprung hat man aktuell auf die SGS Essen. Für Union geht's jetzt dann zu Hoffenheim, bevor man gegen Eintracht Frankfurt spielen wird. Es kommt auch noch das sehr interessante Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Das ist dann das letzte Spiel dieses Jahres noch für Union. Der HSV wiederum, der natürlich bangen Blickes auf die Essenerinnen blickt, der wird jetzt zu Hause gegen Köln spielen und dann kommen 2 undankbare Auswärtsspiele beim FC Bayern und beim VfL Wolfsburg. Also sollte es noch Punkte regnen in diesem Kalenderjahr, dann doch ja wohl hoffentlich jetzt dann am nächsten Spieltag, beziehungsweise es darf natürlich auch sehr gerne noch später kommen, wäre eine der größten Sensationen, aber ist vielleicht nicht damit zu rechnen. Also der HSV hat auch eine ganz eigene Situation bei sich. Ja, und dann hatten wir noch das erste richtige Winterspiel an diesem Spieltag. Es war überall kalt und das hast du den Spielerinnen auch angemerkt, aber wir hatten endlich den Einsatz von Schneebällen. Ich liebe den Moment, wenn der weiße Ball ausgetauscht wird durch den farbigen Ball. Ich fand es ein bisschen schade, dass es ein gelber war. Ich mag die orangenen lieber, aber egal. Wir haben sogar einen Laubbläser gesehen, der dann zwischenzeitlich in der 75. Minute die Linien frei machen musste. Da gab es auch nochmal ein bisschen Regelkunde. Welche Linien müssen frei sein? Nein, der Anstoßkreis, der ist egal, aber wir brauchen die Mittellinie und wir brauchen die Strafräume. Der Rest ist erstmal egal. Warum brauchen wir die Mittellinie fürs Abseits? Natürlich. Ja, das mussten die auch lernen und es war auch interessant, die unterschiedlichen Laubbläser-Blastechniken da zu sehen. Da hat mir der rechte Flügel besser gefallen als der linke Flügel. Aber jetzt rede ich auch endlich über das Spiel. Aber es tut mir leid, es hat mich wirklich, für die Spielerin war es nicht angenehm und es hat dem Spiel auch ein bisschen geschadet. Man hat gemerkt, irgendwann die fußballerische Qualität, sie ging doch zurück. aber so zu Hause im Warmen auf der Couch war es einfach sehr, sehr schön mit anzusehen. Und das liegt auch daran, dass ja auch durchaus einiges passiert ist in dieser Partie. Die Anfangsphase, die gehört komplett dem ersten FC Köln und führt auch dann zu einem frühen Strafstoß. In der 7. Minute gibt es ein Foul an Zawistowska. Mühlhaus bringt sie offenbar zu Fall, ist ein harter Pfiff, aber wir werden sehen, es passt zur Linie. Feiersinger tritt an und verschießt, Elfsharif pariert, also schon wieder ein Strafstoß, aber Jessen macht den Nachschuss rein und so führt der FC auswärts in Bremen und spielt auch erstmal gut weiter, bis dann das Spiel kippt. Dann hat Werder die Möglichkeiten und bekommt tatsächlich auch einen Strafstoß. In der 27. Minute umklammert nach einem Einwurf von der linken Seite Achtschinska Mühlhaus und bringt sie zu Fall, beziehungsweise Larissa Mühlhaus hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen gedacht, na, wenn das deine Linie ist, dann möchte ich das jetzt auch mal überprüfen, liebe Julia Beuke, ob du das auf beiden Seiten pfeifst. Antwort, ja, sie pfeift es auf beiden Seiten. Es gibt auch wieder einen Strafstoß, aber auch der wird verschossen. Larissa Mühlhaus tritt an, aber sie verschießt. Fuchs kann parieren und sie pariert eben so, dass es keinen Nachschuss geben kann. Deswegen geht es tatsächlich dann nach noch einigen weiteren Chancen mit dem Zwischenstand von 0-1 aus Sicht von Werder Bremen in die Kabinen. Allerdings kann dann Werder relativ schnell ausgleichen. In der 54. Minute, nachdem sie vorher schon eine Großchance vergeben hat, kommt Larissa Mühlhaus nach einem Einwurf von links an den Ball, nimmt ihn mit in den Strafraum und schießt über Fuchs zum 1-1 ins Tor. Und der Rest, Sophia, ist dann eben Schneegestöber, nicht ausrutschende Spielerinnen, aber Spielerinnen, bei denen man gemerkt hat, beim Abstoppen lieber nochmal einen Kontakt mehr. Es war dann schwierig, es war auch schwierig, da noch ein hochwertiges Spiel draus zu machen. Es gab noch einzelne Chancen, aber würdest du sagen, am Ende ist es auch das verdiente Ergebnis, dass es eine Punkteteilung ist?
Ja, ich finde es schwierig, weil ich auch hier finde, dass die Halbzeiten relativ unterschiedlich waren. Mhm. Also Bremen kommt zwar zum Ende der ersten Halbzeit irgendwie 5 Ecken hintereinander oder so, wo ich dachte, okay, eine davon fällt jetzt vielleicht mal rein, aber also ich finde, in der zweiten Halbzeit, da ist von der Anfangsschnelligkeit von Köln nicht mehr so viel zu sehen. Die haben am Anfang echt losgelegt, so dass ich auch, also Werder hat sich in den ersten 12 Minuten schon 3 gelbe Karten eingeholt, ja, was krass. Vielleicht dann auch mit der Linie, die du gerade schon angesprochen hast, der Schiedsrichterin zusammenhängt. Aber da habe ich, und es war für mich nicht diese normale, sag ich mal, Brutalität, die man manchmal von Werder kennt, sondern eigentlich Frust hatte ich das Gefühl. Und das schon in der ersten Viertelstunde, da dachte ich, ne, du hast es angesprochen in der letzten Sendung, glaube ich, der TÜV von Köln ist jetzt in Bremen angekommen, was muss Bremen jetzt hier bringen, um das zu überwinden. Aber am Ende sind sie geduldig geblieben und ich finde schon, dass man sagen kann, der Punkt ist für beide verdient, weil ich mich erinnere, dass Britta Karlsson nach dem Spiel gegen Wolfsburg, wo sie dann noch knapp verloren haben, gesagt haben, wir müssen lernen, diese Spiele dann auch zu Ende zu bringen. Mhm. Und das haben sie jetzt hier eben gemacht, auch wenn es am Ende, du hast es schon gesagt, also ich habe den gelben Ball auch irgendwann nicht mehr gesehen, wenn die Kameraeinstellung so in der Weite eher war. Da habe ich rennende Spielerinnen gesehen und versucht daher zu gucken, wo der Ball gerade liegt. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber da hat auch die Farbe für mich nicht mehr geholfen. Also Bremen kriegt es dann einfach nicht hin, da noch irgendwie ein Tor zu erzielen. Und Köln, auch wenn es am Ende wild war und nicht strukturiert, bekommt das irgendwie über die Zeit. Also ja, im Grunde gerecht, aber ich glaube, dass sich die Werderanerinnen schon ziemlich zu Recht auch ärgern, dass sie das hier nicht noch mit einem 2-1 oder so gewinnen.
Hm. Vielleicht auch, weil bei Köln ja auch durchaus die eine oder andere Spielerin fehlt, also Marina Hegerin. Jetzt wissen wir, das war zum Zeitpunkt des Spiels noch nicht bekannt, dass sie mit einer Schulterverletzung auch länger ausfallen wird. Und das hat man vielleicht in dieser Druckphase von Werder dann auch gemerkt, dass da die Spielerin gefehlt hat, die auch mal für Entlastung sorgen kann mit einem klugen, langen Ball. Insgesamt fand ich auch, also Werder war sehr zentrumsfokussiert, vor allem in der Anfangsphase. Also sie haben eher gestellt als gepresst und dann eben das Zentrum verdichtet und sie auf den Flügel gelassen. Und dann war das Problem von Werder aber, dass Zawistowska einen so guten Tag hatte, dass das funktioniert hat. Also man könnte, vielleicht hatte auch Chiara D'Angelo einen schlechten Tag, vielleicht haben sie sich auch in der Mitte getroffen, die eine hatte nicht den besten Tag und die andere hatte einen ihrer besseren Tage, aber auf jeden Fall war das dann das Ergebnis, dass obwohl man, also Zentrum war dicht, aber es kam halt auch keine Chance, die aus dem Zentrum herausgespielt wurde, sondern fast alles über den rechten Flügel bei Köln und manchmal auch relativ einfach, langer Ball und dann haben sie da das direkte Duell gewonnen und so sind sie immer wieder, mussten sie dann immer wieder fallen, Werder in tiefe Positionen und dann gab es halt Ecke nach Ecke und dann eben diese Strafstoßsituation und Schuss nach Schuss. Ich meine, es gab ja schon vorher gute Chancen, Stolze kann eigentlich schon das 1:0 machen zum Beispiel. Also das war schwierig für Werder. Ich fand es aber dann schon auch aus Bremer Sicht mutmachend, dass sie in der Lage waren, sich daraus zu befreien und eigentlich ja dann dieses Spiel auch so fest im Klammergriff zu haben. Also klar, sie verschießen den Strafstoß, das ist unglücklich, aber ich finde, es fühlte sich schon eher nach Werder dreht das jetzt noch komplett an, als nach Köln. Köln halt kann hier nochmal zurückschlagen und das ist ja auch eine Qualität, die man haben muss.
Ja, absolut. Vielleicht gerade erst nochmal zu Köln und dem Anfang. Mhm. Also du hast gerade schon gesagt über die rechte Seite und Schnelligkeit. Also ich finde, Pauline Bremer ist echt da einfach eine wichtige Spielerin jetzt über die letzten Spiele geworden für Köln. Sie musste dann am Ende auch raus, aus Gründen wahrscheinlich, aber ich finde, sie hat da echt auch, also sie gibt der Offensive da einen guten Kick, der auch manchmal einfach gefehlt hat in früheren Spielen. Und die Chance, die du angesprochen hast von Stolze, kommt ja sogar eigentlich aus einem Pressing von Bremen, die den Ball da gewinnen, aber eben nichts aus dieser Situation machen können. Und im Gegenzug kann Köln eben genau diese Chance da erzielen. Und da habe ich am Anfang auch eben gedacht, dass es, da muss Bremen besser werden, dass sie da die Bälle besser festmachen und dann sich auch daraus Chancen erarbeiten. Und wie du gesagt hast, im Laufe des Spiels haben sie da auf jeden Fall mehr Power gezeigt und hätten auf jeden Fall das 2:1 machen können. Ich finde, das lag mehrmals in der Luft. Und ja, am Ende mit dem Schnee, also ich finde, da hat man einfach gemerkt, das ist wie wenn es ganz matschig ist. Also ich musste fast ein bisschen zurückdenken und hätte mir gewünscht, dass es so wird, wie vor, ich glaube, es war vor 2 Saisons, als Nürnberg auch, glaube ich, gegen Köln gespielt hat. Und da gab es so einen riesen Regenschauer und es waren super viele Tore. Es ging hin und her und ich dachte, ach, vielleicht wird es ja so, aber dazu ist es nicht gekommen. Also ja.
Ja, weißt du, was es dafür gebraucht hätte? Bessere Ecken von Werder Bremen. Denn das fand ich schon nochmal auffällig. Ja. Also ja, es war schwierig, auf dem Schnee zu spielen, aber wenn du 16 Ecken hast, dann kannst du doch ein bisschen mehr Torgefahr aus diesen Ecken entwickeln, oder?
Ja, das, das denke ich auch. Also das haben sie einfach nicht gut genug gemacht und eigentlich haben sie ja mit Mühlhaus eine, die schöne Ecken schießt. Was man natürlich bei Werder auch sagen muss, wir haben bei Union schon drüber gesprochen, aber die haben nur einmal gewechselt, glaube ich. Ja. Die haben auch eine extrem lange Verletztenliste, also eine AVI konnte nicht reinkommen, Sharon Beck konnte nicht spielen und dann haben sie auch noch Langzeitverletzte. Also das hat man, finde ich, dann auch irgendwann gemerkt, dass es auch, ja, die konnten einfach nicht wirklich was nachbringen. Und ich meine, muss sagen, Fritzi Kromp hat, finde ich, auch zu Recht die Spielerin draufgelassen, weil sie haben es in der Situation eigentlich gut gemacht. Aber ja, da nochmal einen Impuls von einer Papai zu bringen oder so, die ja schon Joker-Tore erzielt hat, das hat einfach gefehlt dann in diesem Spiel.
Ja, das ist natürlich eine sehr richtige Anmerkung. Also Ricarda Weikling kam doch, aber halt irgendwann in der Nachspielzeit, um nochmal Zeit von der Uhr zu nehmen. Das war jetzt nicht mal irgendwie nochmal ein wirklicher wirkungsvoller Wechsel. Also das gehört definitiv mit dazu. Und insgesamt war es dann so ein Spiel, also neben dem ganzen Drumherum, das ich ja schon beschrieben habe, wo ich dann aber auch den Gedanken hatte, ja, ich glaube, das ist jetzt das neue Mittelfeld der Liga. Und ich finde, zumindest gefühlt, ich kann es jetzt noch nicht an Statistiken festmachen, aber gefühlt ist das Mittelfeld ein bisschen näher an die Spitze dran gerückt. Denn sowohl der FC als auch Werder sind einfach grundsolide Teams. Jetzt in dem Spiel, haben wir jetzt ja gerade besprochen, gab es halt das ein oder andere Problem, aber das waren auch keine großen Probleme. Plus, beide Teams waren in der Lage, darauf zu reagieren, wie sich ein Spiel entwickelt. Es war jetzt nicht so, dass Werder total überrascht wurde von dieser Anfangsphase und dagegen kein Mittel mehr hatte. Und es war jetzt aber auch nicht so, dass Köln jetzt dann, als sie die Druckphase Anfang der zweiten Hälfte hatten, dass das jetzt immer so weiterging, sondern beide konnten damit umgehen. Sie konnten auch mit den widrigen Bedingungen umgehen. Und das war dann letztlich, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde, dass es einfach ein sehr niveauvolles Spiel war. Da waren, die Zweikämpfe wurden gut geführt. Es waren schöne Passstaffetten mit dabei, es war unheimlich viel Einsatz mit dabei, taktisch war auch zu erkennen, was sie vorhatten. Und dann wurde es halt immer schwerer durch die äußeren Umstände und trotzdem konnte man sich's gut ansehen. Und das ist, also so möchte ich diese Liga eigentlich in allen Spielen sehen, weil dann guckt man da, glaube ich, auch gerne zu.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Also mir hat's auch gut Spaß gemacht. Ich fand, es war echt ein Spiel, was man sich gut angucken konnte, dann auch mit ein paar lustigen Momenten, also wie dann die Spielerinnen immer gehüpft sind, um ihre Stollenschuhe aneinander zu schlagen, um den Schnee da rauszubekommen. Und Fuchs hat sich auch immer wieder die Hände geschüttelt, weil die, glaube ich, echt wahrscheinlich super kalt waren in den Handschuhen. Aber abgesehen davon, das ist jetzt ja nichts Spielerisches, aber ich finde, das hat auch zu dem Flair auf jeden Fall beigetragen. Sehe ich das auch so. Und ich finde auch jetzt nochmal bei Köln, klar, Hegering hat gefehlt. Ich habe es auch gedacht, genau so in der letzten halben Stunde, wenn die da ein bisschen Ruhe reinbringt und ja auch ihre Präsenz auf dem Platz einfach hat, das hätte Köln wahrscheinlich auch gut getan. Aber anders gesehen kann man auch sagen, sie haben es trotz der Abwesenheit von Hegering und Gerhard war ja auch konnte auch nicht spielen. Sie haben es trotzdem geschafft. Und da habe ich nämlich am Anfang der Saison so ein bisschen gedacht, verlässt man sich jetzt vielleicht zu sehr auf eine Hegering, die man geholt hat, auf eine Lisa Schmitz, die man geholt hat. Aber nein, es geht eben auch ohne diese Spielerin, auch wenn die natürlich einen guten Beitrag auch leisten können. Und das ist fürs Team vielleicht auch einfach ein gutes Zeichen, dass sie, wenn auch nicht auf die schönste Art und Weise immer, aber dann eben doch so ein Spiel auch halten können.
Ja, absolut. Das stimmt. Und man muss sagen, Selina Degen und Sarah Agrisch, die haben das ja sehr, sehr gut gemacht. Also es war insgesamt ein schönes Spiel. Und ja, also diese vielen Momente, die mit dem Schnee zu tun hatten, ich kann mich auch noch erinnern an die Schneeflockenkrone, die dann irgendwann Laura Vogt auf ihrem Dutt hatte.
Ja, das habe ich auch gesehen, dachte auch so ein kleines Kränzchen. Und was man auch sagen muss, ich fand die Fans von Werder haben auch immer, also das hat man richtig gemerkt, wenn die dann nochmal losgerufen haben, dann hat das auch nochmal bei der Mannschaft ein bisschen was auf dem Platz getan. Also ja, ich habe es auch mir gemütlich von der Couch angeguckt, aber ich glaube, es war bestimmt auch eine schöne Stimmung im Stadion dann.
Zumindest hatte man den Eindruck. Und ich habe das noch nie gesehen, dass Auswechselspielerinnen, die sich warm machen, also potenzielle Auswechselspielerinnen, dass die sogar, während das eigene Team eine Ecke ausführt, weiterlaufen. Da hast du gesehen, wie kalt es wirklich war. Normalerweise bleiben da immer alle stehen und dehnen sich so ein bisschen so alibimäßig, um zugucken zu können. Das war in dem Fall nicht möglich oder nicht erwünscht und bedeutet eben, dass Köln und Werder jeweils einen Punkt bekommen. Für Werder Bremen bedeutet, dass man hüpft jetzt erstmal zwischenzeitlich auf Rang 3, steht jetzt bei 20 Punkten, wird als nächstes in Jena spielen nach der Länderspielpause. Und ja, schauen wir mal, wo Werder dann rauskommen kann. Jena, Leverkusen und Freiburg sind die drei Gegner, die es in diesem Jahr noch gibt. Und für den ersten FC Köln bedeutet dieser Punkt, dass man jetzt bei 15 Punkten steht. Damit hat man 10 Punkte Vorsprung auf die SGS Essen und 5 Punkte Rückstand auf Werder auf Rang 3. Also wunderbares, wohlig, warmes Mittelfeld. Und man wird jetzt dann mit den nächsten beiden Gegnerinnen HSV auswärts und Jena zu Hause auch jeweils zwei Teams haben, wo es der Anspruch dann schon sein muss, zu punkten. Und wer weiß, was da noch für Köln gehen könnte. Also die sind definitiv auch sehr, sehr stabil aktuell unterwegs. Damit haben wir unsere 6 Spiele durchgesprochen und jetzt wollen wir noch unsere Spieltags-Awards vergeben. Jeder kürt für sich seine MVP, seine Unsung Heroine, also eine Spielerin, die vielleicht ein bisschen untergegangen ist, auch in unserer Besprechung, und jeder kehrt noch seinen Moment des Spieltags. Weiß ich noch gar nicht, ob ich da jetzt auch einen aus dem Schneespiel nehme. Ich lasse mich mal von euch inspirieren. Mira, wenn du magst, darfst du mal mit deiner MVP loslegen. Wen würdest du denn da gerne nominieren?
Meine MVP ist Momoko Tanikawa. Mhm. Die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen beim Bayern-Sieg und auch schon unter der Woche gegen Paris. Ich glaube, das hat auch nochmal so ein bisschen in die Entscheidung mit reingespielt, mit dem tollen Tor. Und ich finde einfach ihre Entwicklung insgesamt richtig, richtig toll. Also die ist 20 Jahre alt. Ich mag ihren Spielstil total, wie eng der Ball immer am Körper ist und ihre kleinen Bewegungen. Ja, das macht einfach wirklich Spaß zuzuschauen. Und sie war auch entscheidend für den Ausgleich, dass sie da diesen Zweikampf, kann man jetzt noch mal fragen, ob das gegen Hoffenheim dann faul war oder nicht, aber sie hat diesen Zweikampf in dem Sinne gewonnen. Also dahingehend auch noch mal wichtig, und deswegen ist sie meine MVP.
Sehr schön. Hast du zufällig das Interview mit ihr noch gesehen nach dem Spiel auf Magenta Sport?
Nee, tatsächlich nicht.
Es kam auch sehr spät. Also ich habe die komplette Berichterstattung laufen lassen. Ich habe nebenher noch ein bisschen Essen gemacht. Da war das möglich. Das war sehr, ja, sie hat den Player of the Match Award verliehen bekommen und das war ja einfach nur ein nettes Interview. Also ist jetzt nichts Besonderes passiert. Sie wurde gefragt, wo sie das hinstellt in ihrer Wohnung und kam dann irgendwie nach längerem Überlegen drauf, ja, ich glaube neben meinem Bett. Und das fanden alle Beteiligten sehr lustig. Und, ja, also es war einfach ja ein schöner Moment und interessante Spielerin, also sportlich absolut Bereicherung für diese Liga. Sophia, wen würdest du gerne als MVP küren?
Ja, ich habe mich schlussendlich für eine Essenerin entschieden. Mhm. Und zwar, du hast sie auch eben schon erwähnt, Lena Ostermeier, ja, mit den ganzen Statistiken, die du genannt hast. Ja, aber ich finde auch generell in Essen ist sie einfach eine Konstante, die auch jetzt in den schwierigen Zeiten, die es jetzt eben gab, da ja Stabilität, inwiefern man das sagen kann, aber auf jeden Fall auch eine Präsenz hat. Und weil ich auch im DFB-Pokalspiel in Potsdam sie live sehen durfte und sie mir da auch gut gefallen hat, ja, aber genau an diesem Spieltag, erster Saisonsieg, da hat sie was dazu beigetragen. Deswegen ist es für mich die MVP.
Mhm. Auch schöne Szene, also unschön natürlich für die beteiligte Spielerin. Ich habe gerade vergessen, welche ihrer Teamkolleginnen es war, die da mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden musste. Aber die wurde dann quasi von Ostermeier, Ostermeier gibt quasi das Zeichen nach draußen, es muss gewechselt werden. Und die Spielerin ist komplett entrüstet und dann erzählt sie ihr, also es ist ein solcher Cut, den du hast unter deiner Maske. Und deswegen musst du leider wirklich raus. Kann mir ehrlicherweise auch die Frage stellen, wie so ein Cut tatsächlich möglich ist. Ist Paula Flach war es natürlich, Entschuldigung, da stand ich kurz auf der Leitung. Aber ja, hat man auch gesehen, also sie war ja auch Kapitänin in diesem Spiel und hat auch, glaube ich, diese Rolle gut ausgefüllt an diesem Spieltag. Schöne Wahl. Dann nehme ich als MVP Larissa Heidner, weil ich glaube, das ist tatsächlich die Definition von MVP an diesem Spieltag gewesen. Also eure Spielerinnen auch. Aber Larissa Heidner, wir haben es ja vorhin besprochen. Ich glaube, wenn die nicht einen so guten Tag gehabt hätte, dann wäre dieses Spiel anders ausgegangen. Und wer weiß, was das für den HSV dann für die ganze Saison noch bedeuten hätte können. Deswegen meine MVP hat einfach ein tolles Spiel gemacht. Und gerade weil ich die Torhüterin des HSV auch hin und wieder mal kritisiert habe hier im Rasenfunk, wollte ich es dann doch auch gerne mal in die andere Richtung tun. Mira, wen hast du denn als Unsung Heroine? Habe ich dir gerade jemanden weggenommen?
Ja, ich wollte gerade sagen, das war genau meine Begründung, warum sie meine Unsung Heroine ist, Larissa Heidner, weil ich mich auch noch an die letzte Folge erinnere, dass ihr da, glaube ich, auch genau über diese Torwartposition gesprochen habt und ich mich auch an das Spiel zum Beispiel, wie gesagt, gegen Eintracht Frankfurt erinnere, wo sie auch gepatzt hat und auch insgesamt einige Spiele hatte, wo sie eher unsicher wirkte. Und deswegen war das, glaube ich, einfach wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel von ihr mit 8 Paraden. Und auch das ja, DFB-Pokalspiel davor, wo sie auch schon entscheidend für den Sieg war. Also deswegen ist sie hier meine Unsung Heroine.
Definitiv, da werde ich jetzt nicht widersprechen, dass das eine sehr gute Wahl ist. Du konntest ja nicht wissen, dass ich sie kurz vorher besinge. Entschuldigung. Sophia, wer ist denn deine Unsung Heroine?
Ja, ich habe mich für Nicole Ojukwu von SC Freiburg entschieden, weil ich finde, wir haben, glaube ich, gar nicht über sie geredet. Ja, also wirklich Unsung per Definition. Und ja, ich finde, sie ist jetzt nicht unbedingt die auffälligste im Spiel, weil man natürlich auf die Leute guckt, die dann die Tore schießen oder ja, da einfach viel auch zu beitragen. Aber ich finde ihre Flanken und Ecken und Freistöße gut und ich finde, dass sie gut in das Team reinpasst. Und ja, also ich muss auch ehrlich zugeben, ich hatte vorher auch nicht immer so oft auf sie geachtet und es ist mir in dem Spiel einfach aufgefallen. Deswegen ist sie hier bei mir auf der Liste gelandet, auch neben Larissa Heidner übrigens als weitere Wahl. Deswegen war sie bei uns allen ja mit auf dem Zettel.
Ja, sehr schön. Also Larissa Heidner, der Heidner-Erwähnungscounter, der steht jetzt, glaube ich, bei 15 ungefähr für diese Sendung. Wen wir allerdings gar nicht erwähnt haben und deswegen möchte ich sie jetzt hier in dieser Kategorie würdigen, ist Vanessa Diem von der TSG Hoffenheim. Ich finde, die hat, und das glaubt man nicht bei einem 1:5, aber die hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ganz oft war sie diejenige, die der Grund war, also die Antwort auf die Frage, warum war Clara Bühl nicht so außerirdisch gut wie eigentlich sonst in jedem Spiel in dieser Saison? Die Antwort auf diese Frage war relativ oft Vanessa Diem. Und weil mir das vorhin durchgerutscht ist, hole ich das jetzt nach. Ich gebe es zu, ich habe diese Kategorie nur erfunden, damit ich meine eigenen Fehler ausbügeln kann. So wie es Vanessa Diem nicht machen musste, weil sie hat sehr wenige Fehler gemacht. Sehr gutes Spiel gemacht, wollte ich hier nochmal würdigen an der Stelle. Kommen wir zu unseren Momenten des Spieltags. Mira, sag jetzt bitte nicht, dass es eine Grätsche von Vanessa Diem gegen Clara Bühl war.
Nee, aber auch von dem Spiel, beziehungsweise vor dem Bayern-Hoffenheim-Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber die Bayern-Frauen, die haben sich aufgewärmt mit Aufwärmshirts, wo drauf stand, ich habe es mir extra aufgeschrieben, no Obi-Stickle, also Obstacle eigentlich, aber wegen Obi. Can't stop you, you got this and we got you. Und dann hinten die 8 mit Support. Also so eine kleine Aufmunterung an Lena Oberdorf, die ihren zweiten Kreuzbandriss erlitten hat. Das fand ich war einfach eine ganz schöne Aktion und deswegen mein Moment des Spieltags.
Wunderbar. Es hat sich jetzt auch wieder deine Tonqualität verabschiedet, aber ich fasse es nochmal für die Hörerinnen und Hörer zusammen. Du kannst nichts dran ändern. Mach dir keine Gedanken. Wir sind ja auch am Schluss. Also die No-Obis-Deckel-Solidaritäts-Shirts der Bayern-Frauen beim Aufwärmen waren dein Moment des Spieltags. Da gab es wirklich, ja, waren auch schön designt, muss man sagen. Sophia, was ist denn dein Moment des Spieltags gewesen?
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen Schneespiel und Essensspiel. aber ich glaube, ich habe eben schon beim MVP jemand aus Essen genommen. Ich bin trotzdem zu Essen und zwar ist es für mich der Wismann-Jubel nach dem Abpfiff, weil man einfach merkt, von ihr fällt was ab und sie ist da voller Begeisterung und Einsatz dabei und rennt jubelnd aufs Feld und einfach, ja, die ganzen Jubelsituationen da nach dem Abpfiff fand ich sehr schön und ja, sowas kann natürlich ein Team auch nochmal beflügeln, wenn man merkt, da ziehen alle, zumindest so von außen gesehen, an einem Strang. Für mich war das sehr schön, das zu sehen.
Ja.
Jetzt nimmst du hoffentlich die Laubbläser, damit wir die auch
noch dabei. Ja, also ich habe noch kurz überlegt, ob mir noch was anderes einfällt, aber es ist nicht so prägend gewesen wie die Laubbläser. Das hat mir und eigentlich dann noch eine Szene, nämlich wie dann die Schiedsrichterassistentin hingeht zu dem Laubbläser, der ganz vorschriftsmäßig die Seitenlinien gerade freiblasen wollte und sie sagt ihm, die brauchen wir wirklich gar nicht, bitte mach einfach nur den Strafraum, wir wollen hier weiterspielen, uns ist allen kalt. Und er so, okay, gut, dann gehe ich da jetzt dahin und mach den Laubbläser aus und mach den genau an der Strafraumkante wieder an. Also die Laubbläser von Bremen, die haben mir gut gefallen. Und wir wissen ja, es braucht sie auf Platz 11 auch, denn im Herbst fliegen da ja immer die Blätter der Bäume rum. Also ich weiß schon, warum sie die im Stadion hatten, die Laubbläser. Schön, dann haben wir die noch mit dabei gehabt. Ihr zwei, das hat große Freude gemacht. Danke, dass ihr allen bohrenden Nachbarn getrotzt habt und den technischen Problemen. Mira Gasterstedt, vielen herzlichen Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Hat große Freude gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, danke. Ich weiß nicht, ob ihr mich
jetzt
versteht.
Jetzt ist wieder alles super.
Perfekt.
Wir hätten vorhin einfach nur warten müssen, offenbar.
Ja, ich bin gerne mal wieder dabei. Hat sehr Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören. Und wir mussten vorhin einmal neu starten, liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen ja, hätten wir einfach nur warten müssen. Merken wir uns fürs nächste Mal. Und ich merke mir, Sophia Brauner, die werde ich auf jeden Fall nochmal einladen, wenn sie denn kommen mag. Sophia, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Hat große Freude gemacht.
Ja, mir hat's auch super Spaß gemacht, war eine richtig coole Runde und ich komme gerne nochmal wieder.
Sehr schön, darauf habe ich gehofft. Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, ihr habt letztlich diese Sendung hier möglich gemacht. Alles hier im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und in dieser Sendung möchte ich mich bedanken bei Simon, bei Christian, beim Werder, Werner, bei Rarara Tasmania und bei Lukas. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. In der Podcast-Beschreibung, der Videobeschreibung und natürlich auf rasenfunk.de, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und wenn ihr euch registriert als SupporterInnen, dann könnt ihr auch bestimmen, dass ich hier Rarara Tasmania vorlese, was ich glaube ich auch noch nicht gemacht habe im Rasenfunk. Also herzlichen Dank für eure Unterstützung und dann möchte ich euch sehr den Nationalteams-Feed ans Herz legen, denn diese beiden Länderspiele gegen Spanien, die könnten es wirklich in sich haben und die werden wir natürlich da dann wieder besprechen in der gewohnten Runde mit Anna Dreher, Jana Lange und Noah Platschko. Also abonniert gerne diesen Feed und empfehlt uns auch sehr gerne weiter, wenn ihr uns unterstützt. Freuen wir uns sehr und ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Zeit. Bleibt oder werdet gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.